bevor der ganze Podcast-Spaß gleich losgeht und ich hoffe und glaube, euch versprechen zu können, dass das auch heute eine halbwegs unterhaltsame und bummelige Episode geworden ist, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir nutzen diesen Spot, diesen Platz sehr, sehr selten für externe Werbeeinblendungen, all das, was man so machen kann, möchten das heute einmal für einen weitgehend privaten Hinweis in eigener Sache nutzen. Ein langjähriger, treuer, sehr, sehr lieber Hörer von uns hat ein Thema an uns herangetragen, was Dirk und mich zwar nicht persönlich betrifft, aber den Göschter, das ist der Hörer von uns, sehr direkt persönlich betrifft und viele, viele andere Leute noch wahnsinnig viel direkter, als wir uns das alle vorstellen können. Der Göschter ist ein Hobby-Amateur, Profi, Fußball-Jugendtrainer. Einer seiner Spieler hat eine 5-jährige Nichte, die eine Krebserkrankung erlitten hat und da einen Rückfall erlitten hat. Es gibt Therapiemöglichkeiten, die kosten relativ viel Geld und können nur im Ausland finanziert werden, müssen privat finanziert werden. Wir möchten unsere Reichweite nutzen, euch da einfach einmal darauf hinzuweisen, was ihr daraus macht, ist am Ende des Tages ein bisschen eure Sache. Es gibt eine Website, eine Domain dazu, die heißt www.teammatilda.de, Team wie das Team Matilda mit TH, also TEAMMATHILDA.de. Schaut euch das gerne einmal an. Da ist wirklich jeder Cent gebraucht, um einem kleinen jungen Mädchen zu helfen, ihren Kampf zu kämpfen und kämpfen zu können. Ich würde mich freuen, wenn ihr den diesjährigen Patreon-Beitrag, den ihr sonst an uns spendet, dahin schickt. Da ist er definitiv mehr gebraucht und besser aufgehoben, wenn ihr irgendwie ein bisschen was überhabt. Nutzt das gerne, wenn nicht, dann nicht. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir wollen einfach unsere kleine, bescheidene Reichweite nutzen, darauf aufmerksam zu machen, was ihr daraus macht, möchten wir euch überlassen. Teammatilda.de, alles in einem Wort. Wenn ihr Lust habt und ein bisschen Geld überhaupt, freuen wir uns, wenn da ein bisschen was bei rumkommt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß und Unterhaltung bei der folgenden Episode ins Gesicht von Staudemeyer. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und pünktlich zu den Playoffs sind wir selbstverständlich wieder da und dabei darf nicht fehlen, wie immer, Arne Thegen aus Hamburg. Wie geht's dir, mein Lieber?
Pünktlich zu den Playoffs, da freut sich der Popschutz auf jeden Fall. Zum Glück habe ich heute wieder einen am Start. Mir geht's sensationell. Ich habe mich ehrlicherweise gerade dabei erwischt, wie ich im Intro bei mir im Arbeitszimmer gedabbt habe und ich weiß nicht genau warum. Aber daran erkennst du, daran erkennst du mein Euphorie-Level und meine Vorfreude auf diesen Podcast. Es ist gerade passiert und ich habe direkt danach gedacht, oha. Das ist grenzwertig. Das kenne ich von mir selber so auch nicht. Die Nachbarn gegenüber, die so schräg durchs Fenster reingucken können, denken wahrscheinlich auch, hier ist wirklich der erste Mensch zugange. Aber ich habe einfach richtig Bock auf den Podcast. Ich habe Bock auf Playoff-Basketball. Ich habe gar keinen Bock mehr auf verdammt sinnlosen Regular-Season-Basketball. Von daher geht's mir einfach grundlegend gut gerade. Und ich freue mich sehr auf die Episode. Und dass das Timing uns das zugelassen hat, dass wir wirklich perfekt zum perfekten Timing heute einen Podcast rausladen können. Also mir geht's blendend. Ich hoffe, dir geht's ähnlich gut.
Absolut. Ich freue mich auch riesig und klar, nach einer etwas längeren Pause. Aber ich muss auch dazu sagen, ich finde ein bisschen overrated immer dieses, ja, das Wichtigste ist, dass man immer da ist. So, das ist doch Quatsch. Wichtig ist, zur richtigen Zeit da zu sein. Du kannst immer sagen, du bist immer da und dann, wenn es aber wichtig ist, wenn du da nicht kannst, dann ist trotzdem scheiße. Und von daher liefern wir genau zum richtigen Moment und wir haben uns dafür natürlich auch ein bisschen was vorgenommen. Denn alle 8 Playoff-Serien durchzuanalysieren, ist eine stramme Nummer für eine Episode. Von daher setzen wir uns, das ist auch ein Career First, erstmalig wirklich ein Zeitlimit. Und das heißt, wir haben für jede einzelne Playoff-Serie 10 Minuten Zeit. 10 Minuten Maximum. Ich werde den Timer hier auf meinem Handy laufen lassen. Sobald der klingelt, ist vorbei. Dann müssen wir weiterrutschen. Möglich ist selbstverständlich, dass wenn eine Playoff-Serie eventuell nicht ganz so ergiebig ist, dass wir vorher schon dicht machen und dann weiterschieben. Aber das wird heute auf unser Hörer warten.
Wichtige Frage. Kann man die Minuten mitnehmen? Also wenn ich irgendwo einspare, so ein Datenvolumen-mäßig?
Erlauben wir nicht. Nein. Gift. Nein, wir wollen es heute wirklich verhindern, dass es so unverhältnismäßig wird und dass dann eine Serie 30 Minuten, die andere nur 5. Wir wollen heute wirklich fair bleiben.
Basisdemokratisch wie IGVS zu seinen besten Zeiten. Finde ich gut. Dann darfst du dir aber aussuchen, ob wir im Westen oder im Osten anfangen wollen. Ich bin sehr unschlüssig. Ich habe auch jetzt noch meine Tipps nicht für jede Playoff-Serie fertig. Also auch das zieht sich wie ein roter Faden durch meine Podcast-Karriere. Viele der Tipps und der Predictions und was auch immer kommen erst in dem Moment. Das macht, glaube ich, auch eine Prediction wirklich gut. Habe ich nachher noch eine Anekdote, eine private zu erzählen. Erinnere mich dran. Nicht, dass wir das vergessen. Das muss auf jeden Fall den Weg in unsere Hörerschaft finden. Das macht sie eigentlich erst wirklich richtig gut, wenn sie spontan kommen. Wenn du dich quasi mit der Argumentation, die im Podcast passiert, selber überzeugst. Das ist nämlich mein Geheimnis bei allen möglichen Tipps und Predictions und Previews und was auch immer.
Argumente raussuchen, sich ein bisschen, ja, ein bisschen Input holen, Statistiken raussuchen, ein bisschen Eye-Test reinwerfen und dann anhand der eigenen Argumentation gucken, zu welcher Meinung man kommt. Das ist der heilige Gral unter Podcast-Predictions. Von daher bin ich noch nicht ganz fertig überall.
Ja, alles schon erlebt. Also wir haben uns auch teilweise schon mal gegenseitig überzeugt und uns dann doch nochmal umentschieden. Also auch das kann heute wieder passieren. Also allgemein will ich erstmal betonen, wir können es jetzt nicht komplett auflösen, weil wir ganz ehrlich uns die Arbeit nicht gemacht haben, das nochmal abzugleichen mit unserer letzten Episode, als wir so ein bisschen Predictions gemacht haben. Aber ich kann schon mal sagen, und Hörer von uns werden das wahrscheinlich bestätigen können, also bei mir lief es fast schon verdammt gut in meinen Predictions. Also es ist fast so gekommen, wie ich mir das wirklich vorgestellt habe. Also die Magic haben es im Osten geschafft, wie ich mir das gewünscht habe. Die Pistons sind leider noch ein bisschen abgerutscht und haben jetzt wirklich ein schweres Matchup, auf das wir natürlich später eingehen werden. Aber auch im Westen, dass die Thunder noch ein bisschen abrutschen, habe ich mir gedacht. Hinten raus haben sie es gerettet mit der Streak. Aber ich denke, auch da haben wir wirklich spannende Matchups und ja, hätte man sich fast nicht besser wünschen können. Ein kleines bisschen wäre vielleicht noch drin gewesen, aber gerade jetzt auch wirklich Spurs, Nuggets und so, werden wir natürlich gleich drüber sprechen. Also wird schon eine schöne und spannende erste Runde.
Sind auf jeden Fall ein paar Perlen dabei. Bei mir der einzige Punkt, wo ich wirklich daneben lag, und das war mir in dem Moment schon klar, da war auch ein bisschen der Wunschvater des Gedanken, waren die Miami Heat, die jetzt dann doch verhältnismäßig deutlich die Playoffs verpasst haben, sind, glaube ich, zwei Spiele am Ende hinter den Pistons. Da hätte ich es mir sehr gewünscht, unabhängig von D-Wade, weil für mich Miami einfach eine Playoff-Franchise ist und ich das gern gesehen hätte. Lieber für mich persönlich als sowas wie die Pistons. Die Magic haben sich das absolut verdient. 8-2 aus den letzten 10 nochmal 4 in Folge gewonnen. Also die haben wirklich alles getan, um da sich hinten raus den Platz absolut zu verdienen. Kommen wir nachher natürlich auch nochmal drauf, wenn wir bei der Serie angekommen sind. Insofern würde ich sagen, dieses Jahr, das kann man vielleicht, um die Regular Season nochmal zusammenzufassen, ich würde sagen, die richtigen Teams sind in den Playoffs. Das war nicht in jedem Jahr so. Wir hatten gerade auf den hinteren Plätzen im Osten hin und wieder mal Teams dabei, wo man gedacht hat, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein echtes Playoff-Team. Ich würde sagen, dieses Mal sind es die richtigen, wenn wir weiter in Conferences denken. Wir müssen natürlich, glaube ich, nicht diskutieren, dass das richtige, vermeintlich richtige Seeding 1-16 nach Overall-Record wäre und fuck auf die Conferences. Aber wenn man dabei bleibt, ich finde, die richtigen Teams sind in den Playoffs. Ich finde es richtig, dass die Pistons und Magic reingerutscht sind, dass die Heat raus sind, dass die Wizards raus sind, dass die Hornets raus sind. Die hatten es alle für mich nicht so wirklich verdient. Im Westen war es schon ein bisschen länger klar. Wenn du 48 Wins holst und damit Achter wirst, sagt das alles über den Westen. Aber finde ich erstmal positiv. Wir haben da niemanden, der sich irgendwie unverdient reingesneakt hat. Das war in den letzten Jahren schon 1-3 Mal so.
Ja, also schade ist es natürlich, das muss man immer erwähnen und wirklich eine persönliche Geschichte. Kemba Walker, dass der jetzt tatsächlich nach dieser ja, heroischen Saison, die großartig begann, zwischenzeitlich natürlich ein bisschen abflachte, aber extrem undankbare Rolle, dass der Mann jetzt die Playoffs wieder verpasst hat, ist sehr schade und wird extrem spannend Richtung Offseason, wo wir euch natürlich wieder regelmäßig füttern werden mit News und Gerüchten und natürlich allen Spekulationen und Analysen zur neuen Saison. Das wird natürlich brisant. Wie Kemba jetzt auf dieses erneute Playoff aus da wirklich reagieren wird. Aber ich bin da auf jeden Fall deiner Meinung. Ich finde auch schön, dass wir jetzt nicht so ein klassisches Attrappenteam dabei haben, was jetzt aufgrund einer großen Verletzung oder so, wo du sagst, ja, die kannst du jetzt wirklich komplett abmelden für die Playoffs. Natürlich haben wir ein, zwei Kandidaten mit Victor Oladipo zum Beispiel, aber die Pacers haben es jetzt lang genug zum Beispiel bewiesen, dass sie trotzdem noch verdientes Playoff-Team sind und von daher bin ich auch gespannt. Und ja, wie wir anfangen, ist jetzt die große Frage. Klassisch würden wir jetzt, glaube ich, irgendwie wie immer links im Westen gehen. Und dann mit 1-8 anfangen und dann wäre schon die große Frage und die große Prüfung, ob wir 10 Minuten gefüllt bekommen mit den Golden State Warriors und den Los Angeles Clippers. Bist du da dabei oder hast du Einwände?
Ich bin da völlig dabei. Ich hätte eine Münze geworfen, bin natürlich nicht vorbereitet.
Ja, dann startet
auch da nochmal der Aufruf. Ganz kurz, okay. Bevor du auf Start drückst, wenn es einen Münzpräger unter uns unseren Hörern gibt, falls man die so nennt, ich weiß nicht, ob Münzpräger da der richtige Job ist, ein Goldschmied, ein, keine Ahnung, jemand, der Münzen druckt und prägt und presst und keine Ahnung. Ich will echt eine IGVS-Podcast-Münze für Cointosses, wo, weiß ich nicht, mein Gesicht eine Seite, Alter, dein Gesicht eine andere Seite. Und immer, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, immer, wenn wir uns nicht entscheiden können, fliegt die offizielle IGVS-Münze und entscheidet das Ding.
Wäre große Gefahr, dass ich eigentlich fast jede große Entscheidung in meinem Leben dann nur durch diese Münze entscheiden lassen werde. Also, aber ja, falls es ein Münzpräger oder was auch immer, ich glaube tatsächlich, dass es richtig ist. Also Chapeau Klack an der Stelle auch nochmal für dich. Ja, meldet euch bitte.
Absolut, ich musste gerade Weißwein trinken, deswegen konnte ich gar nicht reden. Mein Fehler ist eine etwas lange Pause.
Eventuell brauche ich auch noch später spontan Teglis und Fünklis für meinen spontanen Drink, den ich hier vor der Episode kreiert habe. Hau ich später noch raus. Aber jetzt ist der Timer, jetzt geht's los mit NBA-Content und ja, die 10 Minuten laufen und ich gebe dir das Wort. Golden State Warriors gegen Los Angeles Clippers, das 1-8-Matchup im Westen.
Das 1-8-Matchup im Westen, wir haben keine große Überschrift für dieses Matchup, aber ich glaube, es war relativ klar dann irgendwann, dass es auf Warriors gegen ein vermeintlich chancenloses Team in Runde 1 hinauslaufen wird. Es sei denn, die Thunder wären da ein bisschen runtergerutscht, aber am Ende des Tages war es dann irgendwie absehbar, vermeintlich absehbar, dass es wahrscheinlich die Spurs oder Clippers werden. Und da ist dann halt so ein bisschen die Überschrift, wer kann den Warriors gefährlich werden? Das ist für jede Serie, die sie spielen, wahrscheinlich
die Überschrift. Für mich ist die Überschrift tatsächlich, wie auch in den letzten Jahren, einfach schade, dass es ein Team gibt, was gegen die Golden State Warriors spielen muss. Und ich glaube, das trifft absolut in diesem Jahr so sehr zu wie selten zuvor.
Absolut. Wenn man mal bei 538 sich die Mühe macht und reinguckt, die Warriors haben aktuell eine über 99%ige Chance auf die Conference Semis, 84% auf die Conference Finals, 60% auf den Titel. Also wir müssen nicht drüber sprechen, wer der alles dominante oder dominierende Favorit auf den Titel ist. Dieses Jahr Regular Season hin oder her. Ich finde es tatsächlich in erster Linie erstmal schade, dass es die Clippers getroffen hat, weil die einfach ein Team waren, was sich völlig unerwartet mehr oder weniger in die Playoffs gespielt hat, was wirklich mit vielen verschiedenen Situationen konfrontiert war, verliert dann den vermeintlich größten Star, wobei Star bei den Clippers und ihrem Konstrukt schon sehr in Klammern zu setzen ist, verlieren Tobias Harris, jeder schreibt sie eigentlich ab, am Ende 48 Wins, das muss man sich mal reinziehen, 48 Wins ist einfach mal ein sackstarkes Team, hätte im Osten für Platz 5 oder 4, wie auch immer gereicht, also auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team. Haben sie eine Chance? Nein, was man normalerweise macht, wenn man dann Playoff-Serien analysiert, ist so ein bisschen dieses: In welchem Szenario gewinnen die Warriors, in welchem Szenario gewinnen die Clippers, kann man sich hier meiner Meinung nach alles schenken. Es gibt ein Szenario, in dem die Clippers eine Chance haben, das ist, wenn sich mindestens Curry und Durant verletzen, wahrscheinlich sogar noch jemand. Der Regular Season Record ging am Ende mit 3-1 an die Clippers, aber da müssen wir, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel drüber sprechen. Bei Golden State stehen am Ende 57 Wins, dass sie eher ein 65-plus-Win-Team sind, was die eigentliche Qualität angeht, ist, glaube ich, keine Frage. Was das große Problem wird aus meiner Sicht für die Clippers, ist tatsächlich die Defense. Wir haben immer mal wieder darüber gesprochen, wenn man mal wirklich reingehen will, wie kann man den Warriors gefährlich werden? Da gibt es so eine Handvoll Wege, die man sich vorstellen kann. Du musst Turnover forcieren, du musst sie offensiv brettern, also musst dir Second Chance Points erarbeiten, weil dieses typische, also Flipside des Ganzen ist, Steve Kerr, habe ich auch schon mehrfach gesagt, sagt eigentlich am Ende des Tages eine Sache, we must win the possession game, also wir müssen genauso viele Possessions haben, mindestens, wenn nicht mehr als der Gegner, dann werden wir im Zweifel gewinnen, weil die Offensive einfach so überragend gut und effizient ist. Das stimmt auch fast immer, wenn man in Warriors-Spiele reinguckt. So, das heißt, du musst sie zu Turnovern zwingen, du musst dir selber Second-Chance-Points erarbeiten und du musst gute Defense spielen. Und da sehe ich bei den Clippers ein großes Problem. Sie spielen dann doch verhältnismäßig ähnlich wie die Warriors, spielen relativ schnellen Basketball. Und auch darüber haben wir uns schon öfter mal unterhalten. Das ist für mich halt nicht der Weg, in dem du Golden State gefährden kannst. Wenn du ihr Spiel spielst, wenn du schnell spielst, ein bisschen wild, ein bisschen chaotisch, mit hoher Pace spielst, dann sind sie in diesem Game einfach schlicht besser. Da sind sie unschlagbar. Für mich ist der einzige Weg nach wie vor auch nicht der Rockets-Weg, auch wenn der Sinn machen kann, mal für einzelne Spiele. Du musst ihn wehtun, du musst in meiner Welt das Spiel langsam machen, du musst hässlich spielen, du musst dreckig spielen, so wie die Cavs das gemacht haben, als LeBron mehr oder weniger alleine das Ding auf seine Schulter nehmen muss. Das war nicht schön, da sind zwei Spiele bei rausgekommen. Da sind die Clippers für mich nicht ein Team, wo ich mir vorstellen kann, dass sie eine Chance haben. Wären es die Thunder an 8 geworden, da hätten wir von mir aus dieses Szenario, wie können die Warriors die Serie verlieren, aufmachen können. Bei den Clippers kannst du sie meiner Meinung nach nicht aufmachen. Das finde ich erstmal ein bisschen schade, weil die Clippers einfach eine Feel-Good-Story waren.
Ja, aber das sollte es ja auch bleiben. Also ich glaube, selbst wenn sie jetzt gesweept werden in Runde 1, was relativ realistisch ist, ich denke, das ist die große Aufgabe am Ende, ja, zu entscheiden, holen sie vielleicht ein Spiel oder wird's halt der Sweep, aber trotzdem ist das eine Erfolgsstory und das wollen wir auch immer wieder betonen. Wir leben in einer NBA, in der man oft sagt, der Platz 8 in den Playoffs ist eher der große Verlierer, der im Zweifel eh rausgekickelt wird und eine schlechtere Chance oder beziehungsweise gar keine Chance auf den First Overall Pick im Draft hat. Aber das ist einfach schön. Ich meine, man sieht es auch jetzt an den Clippers, ist eine Feel-Good-Story für Doc Rivers, ist eine Feel-Good-Story für alle Jungs, die sich das wirklich verdient haben. Du siehst da Rookies jetzt wirklich in den Playoffs, auch viele Jungs, die da ja sich einfach erarbeitet haben, auch noch nicht viel Erfahrung haben, die da jetzt einen Schritt nach vorne machen können. Und das ist schön, egal wie es ausgeht. Das will ich einfach nochmal betonen. Also Defense war eben das Stichwort. Da will ich nur zumindest mal erwähnen, dass ich finde, dass die Clippers ein relativ gutes Matchup im Backcourt haben. Also was wirklich angeht, Curry und Klay Thompson zu verteidigen. Das steht natürlich in Anführungsstrichen, gerade bei einem Stephen Curry, aber ich denke mal, mit Patrick Beverley haben wir da halt wirklich den Kettenhund, der Curry zumindest ärgern kann. Wird er ihn aufhalten? Selbstverständlich nicht. Hoffentlich wird er ihn nicht verletzen, aber er wird ihn definitiv ärgern. Und ich glaube, unterschätzt wirklich, ein Shai Gilgeous-Alexander ist jemand, der mit seiner Länge, mit seiner Größe im Klay Thompson zumindest in der Regular Season echt Probleme bereitet hat. Also bei Klay ist natürlich immer die Frage, du guckst dann auf die Stats und guckst, wie er performt hat gegen die Clippers. Im Zweifel lag es einfach daran, dass, ja, keine Ahnung, dass Weed gerade aus war und er ein bisschen gezittert hat oder so. Nein, aber es ist bei Klay einfach schwierig. Also den kann niemand verteidigen. Mir ist es scheißegal, ob eine Hand im Gesicht ist oder zwei. Aber zumindest ist Shai Gilgeous-Alexander jemand, den du vom Prototyp her ganz gut neben Klay stellen kannst. Der lang genug ist, aber trotzdem mobil genug ist, ihn dann auch in diesen ganzen Off-Ball, Off-Screen-Situationen dann wirklich zu verteidigen. Also das sehe ich zumindest so als kleinen Pluspunkt, dass der Backcourt ganz gut aufzuhalten ist. Aber dann kommen wir auf das große Problem bei den Warriors zurück. Selbst wenn du den Backcourt containen kannst, dann gibt es halt immer noch Kevin Durant. Und wer zur Hölle soll Kevin Durant verteidigen?
Das ist ja das nächste Problem, das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Bin voll bei dir, was so Backcourt-Defense und Guard-Defense und Attacking-Guard-Defense angeht, sind die Clippers ganz gut equipped, so, da haben sie einfach gute Jungs. Aber es bringt dir ja nichts. Also selbst wenn du mir jetzt sagst, Stephen Curry und Klay Thompson legen über die Serie im Schnitt jeder nur 10 Punkte auf. Da werden sie das Ding trotzdem im Zweifel gewinnen, weil dann KD halt für 40 geht. Ja, natürlich, ja, dann fangen wir mit Basismathematik an. Ja, ich glaube, da komme ich auch gleich nochmal drauf, auf tatsächlich den Faktor Boogie in dieser Serie, der für mich tendenziell ein großer Faktor sein kann. Oh, da müssen wir uns beeilen,
weil wir haben nur noch 3 Minuten 50 und ich finde, das ist echt spannend.
Okay, also ja, wer soll Kevin Durant verteidigen? Verdammt schwierig bei den Clippers, da haben sie nicht das richtige Personal. Für mich aber bei den Warriors natürlich auch eine der großen übergeordneten Storylines in diesen Playoffs. Wie, wann, zu welchem Maße und wie viel wird DeMarcus Cousins integriert? Also was ist der Plan, was ist das Ziel von Steve Kerr? Ihm am Anfang so viele Minuten wie möglich zu geben, da könnten die Clippers ein sehr dankbarer Gegner sein, weil ganz ehrlich, wer soll ihn verteidigen? Ein Montrezl Harrell, den ich liebe über alles, der massiv anders heißt, ist der von Boogie einfach komplett gekillt werden wird, aller Energie, die du auf den Platz bringst, hin oder her. Der macht den einfach komplett lang und das gilt eigentlich für den kompletten Frontcourt der Clippers. Da ist niemand dabei, dem du Boogie hinstellen kannst. Das heißt, ich glaube, meine Prediction, wir werden Warriors-Team sehen, was anders spielt, als sie es bisher gemacht haben, was gar nicht so sehr darauf fokussiert sein wird, diese frenetische Pace und frenetische Offense zu spielen, die sie sonst spielen, sondern die einen großen Fokus darauf legen werden, Boogie seine Touches zu geben, seine Minuten zu geben und ihn da ja richtig reinzuholen. Das sind die ersten Playoffs in seinem Leben, ihm da ein gutes Gefühl zu geben, ihn als Teil des Teams da wirklich zu integrieren und sehr, sehr viel durch Boogie spielen werden. Das ist meine große Prediction. Von daher glaube ich, dass Boogie ein Riesenfaktor sein kann, der körperlich von niemandem zu halten ist bei den Clippers.
Ja, das finde ich
spannend. Deswegen bei mir auch Warriors in 4.
Finde ich richtig spannend, weil ich das auch schon oft gelesen habe von vielen Seiten, auch von vielen Experten. Ich sehe es wirklich komplett anders. Ich finde, dass Montrezl Harrell ein richtig gutes Matchup gegen DeMarcus Cousins ist. Und ich habe da natürlich auch in die Spiele reingeschaut, mir viele Clips angeguckt. Und ja, also Montrezl Harrell hat DeMarcus Cousins große Probleme bereitet. Und für mich bringt er ein geiles Skillset defensiv mit, gerade gegen Cousins, weil man denkt immer, Boogie mit seiner Größe und vor allen Dingen mit seiner Masse und mit seiner Stärke, den hältst du unterm Korb nicht auf. Und man darf nicht vergessen, und DeMarcus Cousins ist jemand, der ganz gerne ein bisschen zu sehr verliebt in seinen Jumper ist und wirklich auch viele lange Midranger nimmt und gerne dann wirklich den Pull-Up-Jumper nimmt und für mich bringt dann Montrezl genau die richtige Kombination mit, er ist mobil genug, um die Situation gut genug zu verteidigen, er ist aber gleichzeitig auch kräftig und vor allen Dingen giftig genug, um da rumzuschubsen, um rumzudrücken und um ihn richtig zu ärgern. Also wenn der Schlüssel von den Warriors ist, durch Cousins zu spielen, glaube ich, dass sie Probleme haben werden. Also kann Cousins ein großes Spiel haben? Selbstverständlich. Aber ich sehe das Matchup ganz gut an der Stelle. Aber dann kommen wir auch zum großen anderen Punkt. Und ich habe jetzt den Case gemacht, warum die defensiven Matchups gegen die Warriors eigentlich ganz gut sind. Aber dann drehst du den Spieß halt einfach um. Und was soll dann passieren? Also dann gucken wir zu einem Lou Williams, der für die Clippers-Offensive steht. Und ja, also Lou Williams, tut mir leid. Er ist ein richtig geiler Typ, aber ist Lou Williams eher ein Regular-Season-Spieler? Schon. Das bestätigt zumindest die Historie, wenn du ihm reinschaust. 7 Playoffs-Teilnahmen bisher über die Karriere stehen da bisher 38% Field Goal Percentage, 25% von draußen. Ist vielleicht teilweise ein bisschen unfair, weil einige der Teilnahmen vor allen Dingen waren, als er noch sehr, sehr jung war. Aber es würde mich schon wundern, wenn Lou Williams da wirklich richtig liefert in den Playoffs. Da denke ich an einen Klay Thompson, der Lockdown gegen ihn spielen kann. Ich denke vor allen Dingen auch an einen Andre Iguodala, der zur Not 30 Minuten einfach den Kettenhund gegen Lou Williams spielt. Und dann ist einfach Schluss. Dann wird die Offensive nicht reichen. Und von daher bin ich auch bei dir und traue den Clippers, auch wenn wir schöne Momente bekommen werden und es definitiv auch teilweise umkämpft sein wird, traue ich ihnen kein Spiel zu. 4-0 und du hast noch 38 Sekunden, wenn du noch was sagen willst.
Die nehme ich auf jeden Fall noch mit, gerade um nochmal das Ding einzufangen, Matchup Montrezl Harrell gegen DeMarcus Cousins. Ja, da sah er bisher nicht gut aus, darf man aber auch dazu sagen, oder muss man dazu sagen, es gab genau ein Spiel in den letzten 3 Monaten. Die meisten dieser Spiele der Matchups, aus dem auch diese Stats kommen, sind im November, Dezember und Januar gewesen, wo Boogie noch in einer ganz anderen Verfassung war, wenn er überhaupt dabei war als jetzt. Im letzten Aufeinandertreffen, das war glaube ich Anfang April, genau, da sah er nicht so wahnsinnig gut aus, da hat er glaube ich 4 aus 15 geschossen, wurde relativ viel von Harrell verteidigt. Ich glaube nicht, dass das wirklich repräsentativ ist. Ja, er kann ihn ärgern, er kann ihn schubsen und wenn Boogie sich verleiten lässt, da zu viel sich auf seinen Jumper zu verlassen, dann ist ein Problem.
Und
wenn
du
er
hörst
wirklich
den
beastet,
Timer, Tegli.
Aufpostet, dann glaube ich, ist das ein gutes Matchup für die Warriors.
Ja, da überzieht er wieder, das ist der Klassiker. Ist ein gutes Matchup für die Warriors, ich denke mal, so kann man es stehen lassen. Jetzt vielleicht nicht auf Cousins bezogen, aber allgemein. Wir gehen weiter zum zweiten Matchup und wir bleiben da einfach mal ganz klassisch und gehen auf ein sehr, 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 sehr spannendes Matchup und potenziell auch kontroverses 2-7 Matchup, was eigentlich historisch betrachtet, ich glaube, da gab es in den letzten 10 Jahren, müsste man mal durchanalysieren, kaum ein Upset. In diesem Jahr könnte es meiner Meinung nach der Fall sein und ich bin Safe sehr, sehr upset. Gespannt, wie es da weitergeht. Die Denver Nuggets, 0 Erfahrung Überschrift, naja, 0 nicht ganz, aber gegen natürlich die maximale Erfahrung gegen Greg Popovich und viele erfahrene Jungs auch da im Kader. Die Nuggets gegen die Spurs, ich hau den Timer an und dann darfst du gerne wieder vorlegen.
Machen wir gerne so, die Nuggets gegen die Spurs, 54 Wins waren es am Ende bei den Nuggets, hinten raus so ein bisschen die Luft ausgegangen, 48 bei den Spurs, also gleiche Bilanz wie bei den Clippers. In der Regular Season hast du da ein 2-2 stehen, also da haben sich die 4 Spiele geteilt. Wenn du in die Net-Ratings guckst, das finde ich erstmal relativ spannend, sind die beiden relativ eng beieinander. Da ist Denver nur in Anführungsstrichen 8er, obwohl sie 2er am besten sind. Die Spurs sind 12er, das ist nicht ewig weit auseinander. Am offensiven Ende ist das Offensive Rating mäßig Nummer 6 gegen Nummer 7, Nuggets gegen Spurs. Das ist eine enge Serie. Und die große Überschrift muss natürlich lauten, bei mir heißt es Talent versus Erfahrung. Die Nuggets jetzt zum ersten Mal in den Playoffs, letztes Jahr nicht geschafft, die Spurs zum 724. Mal in den letzten 8 Jahren in den Playoffs, Erfahrung ohne Ende, haben Popovic, haben LaMarcus Aldridge, ja, sind nicht mehr ganz das erfahrene, ultratiefe Veteran-Team, was sie die letzten Jahre waren, nichtsdestotrotz ist diese ganze Kultur da einfach eine Playoff-Kultur, da weiß jeder, worauf es jetzt ankommt, jeder in dieser kompletten Organisation, vom Busfahrer zum Zeugwart, und allen Rotation-Spielern und dem kompletten Coaching und Medical Staff und dem Front Office, wer auch immer, weiß genau, was passiert, wenn dieser Schalter gedrückt wird. Es ist nicht mehr Regular Season Basketball, es ist Playoff Basketball. Jede verdammte Possession zählt auf einmal. Es ist ein völlig anderes Game als in der Regular Season. Das kennen bei den Nuggets nicht viele, das kennt bei den Spurs jeder bis ins FF. Deswegen glaube ich, das wird eine brachial enge Serie, weil du gerade von Upset gesprochen hast. Ich nehme einen Tipp vorweg, bevor wir anfangen zu diskutieren. Für mich sind es die Spurs in 6. Ich glaube, dass San Antonio das Ding gewinnen wird tatsächlich. Die Spurs haben für mich ein Riesen-Kryptonit, ein wahnsinniges Kryptonit. Und das ist so High-Volume-Three-Point-Shooting. Wenn du Teams hast, die den Dreier in hohem Volumen nehmen und halbwegs effizient treffen, dann können sie da einfach nicht mitgehen. Sie treffen ihn zwar am besten in der Liga tatsächlich, die Spurs fast das beste oder sind das beste Three-Point-Shooting-Team, wenn du rein nach Quote gehst, nehmen extrem geringes Volumen, da kommst du irgendwann an ein mathematisches Problem. Die Nuggets wiederum sind eben kein Team, was das in hohem Volumen nimmt. Die sind, was Volumen angeht, was Quote angeht, so ein durchschnittliches NBA-Team. Ich glaube, dass es bei den Nuggets wirklich schwierig werden wird, dieses Talent und die PS, die sie potenziell auf dem Papier haben, auf die Straße zu bringen. Weil ich glaube, dass die ein Team sein werden, was massiv drunter leiden wird, wie anders Playoff-Basketball gespielt wird als Regular-Season-Basketball. Und die Spurs wiederum sind genau andersrum. Die profitieren von diesem Wechsel quasi, wenn ich das so nennen will. Die Spurs werden davon, die Nuggets werden davon nicht profitieren. Gibt es ein Gegenwort zu profitieren? Gibt es bestimmt. Werden davon defizieren. Ich habe keine Ahnung. Boah, auf jeden Fall spannend.
Nicht zu verwechseln, aber ja, weiß nicht, was du meinst.
Ich glaube, dass dieser Wechsel und dieser Change of Style und was da alles dazu gehört, den Spurs sehr, sehr gut tun wird, den Nuggets nicht so wahnsinnig gut tun wird. Diese Teams sind eh schon recht eng beieinander, enger als die Records das sagen. Deswegen glaube ich tatsächlich, die Spurs werden mal wieder alle Kritiker Lügen strafen und diese Serie gewinnen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Nuggets richtig kräftig rein defekieren werden. Ich muss mal schauen. Also erstmal finde ich auch eine sehr schöne Überschrift und ein sehr, sehr schöner Quote von Mike Malone, der ja gefragt wurde, was er so zu der Serie sagt und zu dem Duell gegen die Spurs, hatte er einfach eine schöne Aussage, da meinte er so, ja, Greg Popovich hat 5 Championship-Ringe, ich habe einen Ehering. Also, das stellt, glaube ich, ganz gut dar, was da halt wirklich aufeinander trifft. Also, ich finde es auch spannend. In der Theorie denkt man und glaubt natürlich immer daran, dass die Spurs noch diesen Schalter haben und wirklich sagen, ey komm, Postseason, das ist jetzt nochmal ein anderes Game. Andererseits sind die Spurs halt wirklich auch eins dieser Teams, die in der Regular Season vor allen Dingen so erfolgreich waren, weil sie eine extrem gute und tiefe Bank hatten. Und wir haben uns schon oft darüber unterhalten, sei es die Raptors in den letzten Jahren oder viele andere Teams, dass dieser Faktor, nämlich eine tiefe und gute Bank, in den Playoffs eher gering wird. Und ja, du kannst dann die Net-Ratings reingucken, die Off-Stats, also das Starting-Lineup der Spurs war nur bedingt erfolgreich. Und das führt auch dazu, dass man, glaube ich, bei so einem DeRozan die Saison relativ schwierig beurteilt und sagt, ja, war jetzt gar nicht so ein Riesen-Impact. Das ist, glaube ich, auch teilweise ein bisschen unfair. Aber das ist der Punkt, wo ich so ein bisschen zweifle an den Spurs. Andererseits finde ich noch weiter interessant, weil da halt zwei Teams aufeinandertreffen, die mit einer B-Lösung auf der Point-Guard-Position spielen. Also bei den Spurs ist es eher eine C-Lösung. Das ist Derrick White, der ein extrem wichtiger Mann sein wird in der Serie, der ein X-Faktor ist, aber eher defensiv, weil er, glaube ich, jemand ist, der da viel, viel Verantwortung übernehmen muss und aggressiv verteidigen muss. Aber ich glaube, wir haben schon oft gesehen in den Playoffs, dass es auch für diese Teams halt wirklich schwer ist. Also auch an Nugget-Stelle, es geht, dass du einen anderen Playmaker auf der Position hast, nämlich natürlich Nikola Jokic, der auch erstmal beweisen muss, was in den Playoffs geht. Aber ich glaube, so ein gutes Beispiel sind die Jazz, in dem letzten Jahr in der Serie gegen die Rockets, die dann auf einmal ohne Rubio spielen mussten und dann denkst du mal so, ja, gar kein Problem, wir geben einfach Mitchell den Ball in der Hand und dann hast du aber relativ schnell festgestellt, ja nee, das ist halt auch schwierig, weil es dann im Zweifel zu viel Verantwortung ist und da ist, ja, es ist so ein 50-50-Ding. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Offensive der Nuggets leiden wird darunter unter dem Playoff-Basketball, dass es nicht mehr so einfach ist. Aber du guckst halt zu den Spurs und die haben original keinen Playmaker so richtig, also keinen Passverteiler auf dem Court. Also ein DeMar DeRozan hat da eine riesen Entwicklung gemacht, aber boah, es ist schon echt schwierig. Also mein Herz und mein Gut sagen wirklich auch die Spurs, aber es sprechen auch wirklich ein, zwei Sachen dagegen, finde ich.
Ich weiß, was du meinst. Ich finde ein paar Sachen dazu. Zum einen, ja, die Spurs sind ein Team natürlich, was von ihrer Tiefe profitiert. Aber die Spurs sind halt auch ein Team, was das in den Playoffs tendenziell auch mal weiter so durchzieht und einfach sagt, diesen Trend, dass auf einmal nur noch 7, 7,5, 6,5 Mann-Rotations gespielt werden, den muss ich nicht per se mitgehen. Pop ist ja durchaus auch jemand, der dann sich auch gut fühlt und sagt, Marco Bellinelli heute 25 Minuten, Rudy Gay 32, fuck it. Paddy Mills spielt halt heute mal 30 Minuten. Warum denn nicht? Auf die Jungs kannst du vertrauen. Ich glaube, dass das bei den Nuggets, und das ist für mich auch immer über jeder Playoff-Serie, gerade wenn es so ein bisschen in große Anführungsstriche jung gegen alt geht, ist für mich immer ein Thema, dieses Trust-Ding. Wem kann ich vertrauen, definitiv erfahrungsgemäß sicher vertrauen, dass er in den Playoffs liefern wird? Die Nuggets, ich liebe die Nuggets. Ich liebe Monty Morris. Ich liebe Malik Beasley. Ich finde, dass die eine ultra geile Story sind dieses Jahr. Ich feiere an Gary Harris. Ich feiere an Jamal Murray. Die haben halt alle noch nicht so wirklich das Resümee dastehen, dass sie in den Playoffs bereit sind. Das kannst du ihnen jetzt zu Lasten legen, die konnten es halt auch noch nicht wirklich beweisen. Und wer weiß, vielleicht strafen sie mich voll Lügen und ballern einfach so weiter. Aber wenn du mich fragst, bei wem habe ich ein größeres Vertrauen, dass er sein Leistungsmaximum in den Playoffs abruft, dann ist es ein Team rund um LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan, Marco Bellinelli, Rudy Gay, Paddy Mills und gecoacht von Greg Popovich, ist es tatsächlich eher als ein Team, was schon davon abhängig ist, dass Jamal Murray eine gute Serie spielt. Natürlich sind die Nuggets das bessere Team in einem Vakuum, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber wenn es darum geht, Wahrscheinlichkeit sein Maximum abzurufen, dann bin ich bei den Spurs. Wenn beide nah ans Maximum kommen, gewinnen die Nuggets die Serie für mich relativ klar, weil sie doch für mich klar besser sind. Ich glaube, dass sie Probleme haben werden, dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Und die Spurs so grundsolide, unaufgeregt, ohne viel Nerven, ohne viel Schwankungen, einfach ihren Stiefel runterspielen werden. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der reichen kann und dass, wenn du einfach mal eins der ersten zwei Spiele klaust, dass dann bei den Nuggets so ein bisschen dieses, hey, fuck, die Spurs machen das schon wieder, die machen das seit Jahren, wir haben nicht unsere beiden Heimspiele gewonnen, es wird ein bisschen schwierig, dass es dann losgeht, dass es im Kopf ein bisschen anfängt, unsicherer zu werden. Und das, die Gefahr sehe ich bei einem Beasley und einem Monty Morris und wem auch immer, bei den jungen Leuten der Nuggets, selbst bei einem Jokic kann das tendenziell passieren, wobei der so gut ist, dass er es wahrscheinlich nicht sein wird. Da habe ich größere Sorgen, dass sie ihr Niveau abrufen. Bei den Spurs habe ich das nicht, deswegen kann ich mir vorstellen, dass dann am Ende des Tages wirklich mal wieder, muss man ja sagen, die Spurs da hinten raus das Ding rausgrinden.
Ja, oh, es ist wirklich ganz schwierig. Also du sprichst da was ganz Wichtiges an, weil wenn die Nuggets ihr offensives Potenzial wirklich annähernd ausschöpfen können, dann kann es eigentlich nicht reichen. Weil absolut. Die Spurs, habe ich auch erklärt, die brauchen diese klassischen Playmaker nicht, weil sie einfach das Grundkonzept haben, im Zweifel ballern wir halt nur Midranger, Aldridge und DeRozan und das reicht dann gerade so aus, wenn wir die Nuggets bei X Punkten halten. Dann reicht das auch aus, weil dann kommt die Bank rein mit einem unorthodoxen Wirbelwind Paddy Mills und einem verrückten System, was dann auch sehr modern spielt und viele Dreier bombt und da wirklich einen großen Impact haben kann und dann reicht es. Und ich glaube auch wirklich, dass es passieren kann. Aber es wird sich, glaube ich, auch wirklich mit einem Key-Matchup entscheiden. Und das sind Matchups eigentlich in beide Richtungen, weil du hast natürlich ein Aldridge-Jokic-Matchup, was eigentlich in beide Richtungen offensiv gesehen gut ist. Wird ein Jokic große Probleme defensiv haben mit dem Aldridge? Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Aber andersrum ist es ja ganz genauso. Und du guckst dann auf den DeMar DeRozan, der für mich auch ein gutes Matchup hat gegen die Nuggets, weil wir eher von kleineren Guards reden, wo er physisch auf jeden Fall überlegen sein sollte. Und da glaube ich, da wirklich seine Vorteile ausspielen kann. In der Regular Season sah es übrigens auch sehr, sehr gut aus. Aber andererseits kann DeMar DeRozan auch eine Liability defensiv sein. Also es ist wirklich sehr offen, also ich würde gern die geprägte Münze von uns beiden haben, aber mein Herz geht auch wirklich auf die Spurs und weil sie das Auswärtsteam sind, locke ich meinen Tipp ein und sage, es wird ein 4-2 für die Spurs.
Maximal stabil, da sind wir uns also tatsächlich einig, auch hier der Disclaimer, wir haben uns zu 0% vorher abgesprochen, also ich habe keine Ahnung, was du so auf dem Zettel hast, ich habe ja auch noch nicht überall wirklich was stehen, das war was, was ich schon stehen hatte, weil ich tatsächlich glaube und es geht gar nicht um Hoffen, weil es ist jetzt gar nicht so, dass ich eine Antipathie gegen die Nuggets hätte, im Gegenteil, aber auch eine echt ausgeprägte Sympathie für die Spurs. Ich glaube, das wird wieder so ein Jahr, wo wir am Ende alle sagen, ja, hätten wir vorher wissen sollen. Hätten wir vorher wissen sollen, dass die Spurs ein Playoff-Team sind und hätten wir vorher wissen sollen, dass sie dann auf einmal Seed hin oder her doch ein bisschen ein undankbarer Gegner sind. In Runde 2, spätestens müssen wir nicht drüber sprechen, wäre für die Spurs absolut Schluss. Aber das ist für mich schon vielleicht im Westen, na, wobei die spannendste Serie in Runde 1 will ich gar nicht sagen. Bin ich gespannt, was da gleich noch kommt. Also die spannendste ist es wahrscheinlich sogar nicht, weil da noch zwei richtig dicke Dinger kommen. Ich habe die Uhr nicht im Blick, aber ich leite einfach
es
mal weiter,
weil
ich nichts mehr zu sagen habe. Ich habe nichts mehr zu sagen. Diesmal darfst du vorlegen. Wir sind angekommen beim 3-6-Matchup. Ein bisschen überraschend vielleicht. Vor der Saison hat das wahrscheinlich niemand getippt. Vor 6 Wochen hätte das wahrscheinlich auch keiner getippt. Spätestens nach der Verletzung von meinem Brother from another mother, Yusuf Nurkic, hätten wir das wahrscheinlich auch nicht mehr getippt. Die Portland Trail Blazers haben tatsächlich den Third Seed gesichert, haben sich hinten raus mit einem 8-2 aus den letzten 10 nochmal 3 in Folge gewonnen. Identischer Rekord zu den Rockets, nur ein Win weniger als die Nuggets, also Chapeau Klack auf jeden Fall an die Blazers, haben sich den Third Seed gesichert und kriegen damit, weiß ich nicht, wie froh sie drüber sein werden, in der ersten Runde die Thunder, die Regular Season Bilanz der 4 Spieler einfach mal alle 4 gewonnen haben. Das ist meine erste Frage an dich, sind die Thunder klar besser, was machten wir aus diesem Matchup, wie eng ist diese Serie, ist die Nurkic-Verletzung wirklich so gravierend, dass wir gar nicht drüber sprechen müssen, wer das gewinnt. Die Thunder haben echt Probleme gehabt hinten raus, haben dann, wie du es richtig gesagt hast, Homecourt verloren, haben nochmal 5 in Folge gewonnen und sich damit überhaupt tatsächlich davor bewahrt, in Runde 1 gegen die Warriors zu verlieren und aufs Maul zu kriegen vermutlich. Also die Thunder werden wahrscheinlich ehrlicherweise halbwegs zufrieden sein. Also wenn ich mir die 5 Teams im Westen angucke, die potenzielle Gegner waren, dann sind die Blazers wahrscheinlich der vermeintlich schwächste Gegner oder zumindest der, wo man sich am ehesten drüber freut und sagt, die nehme ich mal so. Meine erste Frage an dich, die Thunder habe ich glaube ich eben schon mal gesagt, aber ist es so, dass OKC damit zufrieden ist? Vermutlich, dass es dann am Ende die Blazers geworden sind und sie sich mit dem 4-0 im Rücken gut fühlen können?
Ach komm, also das sollte ja wohl jeder wirklich glasklar sehen. Es gibt zwar gute Gründe, an den Thunder zu zweifeln, aber die OKC sind wirklich die großen Gewinner dieser Lotterie, die jetzt letztendlich da diese Matchups zugelost hat, weil der Weg in die Conference Finals ist wide open. Das macht ja auch für mich das Matchup der Spurs gegen die Nuggets so interessant. Wir sehen da wirklich im Vergleich zu der anderen Seite des Brackets, ist das eine dankbare Geschichte. Die Blazers, ich meine, wir haben es in der Regular Season schon gesehen, das Matchup, das ging ganz klar Sweep 4-0 an die Thunder und dabei war Yusuf Nurkic noch mit dabei und selbstverständlich ist das ein großer Faktor. Ich bin der Letzte, der jetzt groß den Case machen will, dass Yusuf Nurkic einer der besseren Center in der Liga ist oder zu den Top 10 gehört, aber der war ein wichtiger Mann für die Identität, die die Blazers da wirklich erarbeitet haben, die sie lange erarbeitet haben und die auch schon seit Jahren da besteht. Also erstmal finde ich es auch wirklich witzig, dass die Blazers jetzt schon wieder wirklich second year in a row den Third Seed bekommen, Homecourt bekommen, so wieder schmeichelhaft irgendwie und wieder einfach ein dankbares Out sind da für den potenziellen Gegner. Also ich habe da schon einen Riesencase in einem YouTube-Video von mir gemacht, was, muss ich immer wieder betonen, dass das leider runtergenommen wurde. Also es kann sich keiner im Nachhinein angucken. Aber da habe ich ausgiebig erklärt, warum die Portland Trailblazers ein Regular-Season-Team sind. Und es ist ja auch die große Frage, warum reden wir überhaupt davon, dass Terry Stotts ein Kandidat sein könnte, dass er gefeuert wird? Der Mann liefert ab. Der Mann liefert seit Jahren ab. Der hat wirklich teilweise undankbares Material. Der hat von seinem GM einen verbauten Kader bekommen und macht da seit Jahren das absolut Beste draus. Klar, er hat 2 All-Stars in der Mannschaft, er hat auch potenziell ein All-NBA Second Team Kaliber Point Guard im Team, aber das ist ein extrem limitiertes Team und da machen die Blazers mit einfach einer guten Taktik und ja, einfach einer rationalen Taktik in der Regular Season alles richtig. Defensiv lassen sie einfach Low Percentage Shots zu, das funktioniert trotz eigentlich relativ schwacher Defense im Team, dadurch konntest du auch überhaupt erst so eine starke Defense um in Anführungsstrichen Jusuf Nurkic wirklich zaubern. Und offensiv verlassen sie sich halt auf zwei außergewöhnlich talentierte Offensivspieler. Und da ist wenig drumherum. Aber wir können gleich auf die einzelnen Sachen gehen. Wir können darauf gehen, was die Blazers da auch wirklich für ein potenziell ganz, ganz schwieriges Matchup defensiv da im Backcourt haben gegen die OKC Thunder. Also es ist das perfekte Matchup für die Thunder. Die offensive Schwäche, die definitiv da ist, und die große Sorge, wo holen die Thunder wirklich reliable ihre Punkte her über eine komplette Serie, das ist gegen die Blazers für mich weg, weil es reichen wird. Die Thunder Defense ist so gut und die Blazers sind einfach nicht mehr gut genug.
Ich fürchte, ich muss das halbwegs unterschreiben. Also bei mir steht hier, um das mal vorwegzunehmen, tatsächlich ein Thunder in 5, was fürs Auswärtsteam jetzt nicht unbedingt der Klassiker-Tipp ist. Normal würde man in 6 gehen. Ich glaube, dass sie doch sehr, sehr klar besser sind. Ich bin auch nicht der allergrößte Nurkic-Fan, aber man muss ja nur mal reingucken in das, was die Blazers so gespielt haben. Das ist ein integraler, elementarer Teil dessen, was die Blazers in der Regular Season waren. Dazu kommt natürlich eine Borderline-MVP-Saison von einem Damian Lillard, eine wahrscheinlich Second-Team-All-NBA, vielleicht sogar First, könnte man einen Case für machen, Saison von Lillard. Eine verhältnismäßig schwache Saison von McCollum.
Ja, das stimmt, ja.
Und nichtsdestotrotz ist es einfach wirklich ein seriös gutes Team gewesen. Ein Jusuf Nurkic ist da einfach nicht zu ersetzen. Also damit geht's ja mal los, wenn wir es ganz einfach machen wollen.
Wir werden gleich noch
wer ist denn das?
Und warum das so
ein Enes Kanter? Ja. Soll ein Enes Kanter in der Starting Five stehen? Also wir alle erinnern uns, glaube ich, an das Billy Donovan-Meme. Can't play Kanter. War es überhaupt Billy Donovan? Ich glaube, es war Billy Donovan. Ich weiß es nicht mehr, wer es war. Can't play Kanter. Das war auch in den Playoffs. Und wenn ich mir angucke, was da passieren wird auf der anderen Seite, wenn jemand weiß, wie unspielbar Enes Kanter ist, dann ist es ein Billy Donovan in den Playoffs. Und ganz ehrlich, dann spielst du halt stinkend furzlangweilig ein Pick and Roll mit Steven Adams nach dem anderen, so lange, bis Enes Kanter nicht mehr auf dem Platz steht, was dann wahrscheinlich 5 bis 7 Minuten sein werden. Und dann wird's ganz, ganz dünn. Also natürlich kannst du dann deine Hoffnung irgendwie, keine Ahnung, in Zach Collins setzen oder in wen auch immer, der da sicher seine Minuten bekommen wird und das auch ganz gut gemacht hat. Das ist einfach zu wenig. Also das Guard-Matchup können wir gleich nochmal drüber sprechen. Für mich ist es relativ simpel. Jusuf Nurkic ist sowas von nicht zu ersetzen, was nicht heißt, dass er irgendwie einer der 5 besten Center der Liga ist, aber das Gefälle zwischen ihm und dem nächstbesten Center, den die Blazers da hinstellen können, ist einfach unfassbar groß. Und das kann dann für mich nicht reichen, selbst gegen ein Thunder-Team, was echt gekriselt hat in den letzten Wochen, wo Paul George fraglich ist, welchen Playoff-P wir sehen werden, ob das die Borderline-MVP-Leistung aus den ersten Monaten ist oder dann doch eher wieder so ein bisschen das Up and Down aus den letzten Wochen. Fuck, egal. Also das Ding werden die Thunder für mich sehr, sehr klar gewinnen und es wird mich sogar nicht mal wundern, wenn das der zweite Erstrunden-Sweep in Folge für die Blazers wird. Ich glaube es nicht, allein weil Dame für mich eine brachiale Saison gespielt hat und da mindestens 1-2 dicke Games im Tank hat und ich ihm wünsche und gönne, dass er da seinen Impact liefern kann, aber das kann hin und vorne nicht reichen und mich würde es schockieren, wenn wir wirklich über eine enge Serie reden.
Nein, also spätestens das Center-Matchup ist wirklich das Totschlagargument. Also Steven Adams, Enes Kanter, da gibt's auch eine Historie. Die beiden, ja, die waren zwischenzeitlich die Stash-Bros, sind gut befreundet, verstehen sich super. Aber im individuellen Matchup ist Steven Adams da sowas von, also drüber. Also den hat er wirklich im Sack. Und du hast es schon gesagt, im Zweifel spielst du einfach immer wieder dieses Pick-and-Roll. Die Blazers haben da ja eine ganz klare Philosophie und das haben sie auch mit Nurkic gemacht, der vom Prototyp kein guter Pick-and-Roll-Verteidiger ist. Aber die Blazers, was machen sie in der Pick-and-Roll-Defense? Der Center sinkt so krass ab und will einfach irgendwie den Ring dann beschützen und einen Low-Percentage-Shot am Rim dann wirklich zulassen, dass sie die Jungs halt wirklich zu Mid-Range-Jumpern zwingen. Und das kann der Schlüssel sein gegen den Westbrook, selbstverständlich. Dann hoffst du, dass er den Wurf 20 Mal nimmt und vielleicht 4 Mal trifft. Aber ja, Paul George kann halt auch Pick-and-Roll spielen und mit ihm kannst du das nicht machen. Wenn du dem jedes Mal den Wurf lässt, dann nagelt ihn da rein und nach dem Westbrook in dem Matchup. Also ich sehe es einfach nicht kommen. Wie gesagt, das Matchup mit George und mit Russell Westbrook, da kannst du nur in die Basisstats reingehen. Paul George legt über 4 Spiele gegen die Blazers 38 auf. Selbst ein Russ, der eine durchwachsene Offensivsaison hinter sich hat, legt 30 auf gegen die Thunder. Also es wird spektakulär, weil Russ gegen Lillard ist ein richtig geiles Matchup. Die beiden, man könnte fast meinen, die haben da irgendwie so ein bisschen Hass am Laufen, weil die sind immer extrem motiviert gegeneinander. Aber nein, ich glaube, die respektieren sich einfach beide unglaublich und holen wirklich jeweils das Beste aus dem anderen raus. Also offensiv könnte das eine richtig geile Serie werden, Russ gegen Lillard. Aber keiner kann den jeweils anderen aufhalten. Also das geht einfach so weiter. Und dazu hat für mich unterschätzt McCollum gegen den Terrence Ferguson echt ein undankbares Matchup. Also das ist genau der Prototyp, der, glaube ich, so McCollum, der die Verantwortung hat, halt schwierige Shots zu nehmen. In einem anderen System wäre das anders, weil McCollum ist ein großartiges Offensivtalent. Aber die schwierigen Würfe und das, was er sich da wirklich alleine alles arbeiten muss bei den Blazers, wenn du da einen Terrence Ferguson hinstellst, der die Mobility mitbringt, der die Länge mitbringt und wesentlich länger nochmal ist als McCollum, kann das richtig schwer werden. Das haben wir auch in der Regular Season schon gesehen.
Bin ich komplett dabei. Und wenn ich mein Argument von eben nochmal hochhole, dieses Trust-Ding, wem vertraue ich in den Playoffs sein Leistungsniveau abzurufen, dann sind es ehrlicherweise bei den Blazers zwei Namen. Das ist ein Dame, das ist ein CJ. Danach ist für mich Schicht bei dem, was da noch rumläuft. Da sind ein paar Jungs dabei, die ich gar nicht so ungern habe. Ich mag Al-Farouq Aminu, warum auch immer. Den Satz hat wahrscheinlich auch noch nie ein Mensch gesagt, zumindest nicht in einem Basketball-Podcast. Aber da ist dann einfach nicht mehr viel Qualität. So, das langt hin und vorne nicht. Und bei den Thunder kann man sich drüber streiten, wie gut Paul George sein wird am Ende des Tages. Wird er ein sehr, sehr, sehr guter Basketballer auf diesem Feld sein. Westbrook ebenso und Adams ebenso etc. pp. Also das ist einfach ein Team, was dann deutlich mehr Qualität hat. 538, um das nochmal rauszuholen, sieht tatsächlich die Chance zu 77% bei den Thunder, dass sie die erste Runde gewinnen. Das sagt relativ viel, wenn sie das Auswärtsteam sind und der nominelle sechste Seed sind. Ich glaube, dass das eine recht deutliche Geschichte wird. Hat mich eben schon festgelegt. So ein bisschen unlogisch, in Anführungsstrichen. Thunder in 5 ist es bei mir. Willst du dich auch noch nackt machen und einen Tipp abgeben oder wollen wir direkt weitergehen?
Ja, also einen Sweep zu tippen, da sind die Thunder nicht das richtige Team für. Weil da gibt es zu viel Potenzial, dass sie einfach so ein richtig, richtiges Kackspiel offensiv haben. Was wir auch in der Regular Season schon oft genug gesehen haben. Was sind die Thunder? Die sind inkonstant. Die sind total geil über 10 Spiele und dann auf einmal brechen sie wieder total auseinander und brechen ein. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass wir das in einer kleinen Sample Size in den Playoffs sehen. Von daher, ein Sweep wird es nicht. Und ich bin, ja, wir sind uns mal wieder einig. Also 4-2, das ist mir nicht mehr deutlich genug. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht kommen. Die Thunder werden da relativ schnell den Sack zumachen und sich dann vorbereiten können auf die Spurs im Halbfinale.
Sehr stabil. Dann, ohne die Uhr zu kennen, denke ich mal, wir sind durch mit dieser Serie und leite über und auch du darfst wieder vorlegen. 5 Sekunden,
Junge.
Das ist Klatsch. Das ist einfach Klatsch. Dann würde ich sagen, allein weil dein Herzensteam involviert ist, und das sind aktuell die Utah Jazz als nomineller 5th Seed, also am Platz 5 mit 50 Wins eingelaufen, gegen die Rockets, bei denen es am Ende in Anführungsstrichen nur Platz 4 geworden ist. Schwer in die Saison gekommen, dann irgendwann ein Brachjahr in Lauf gehabt, dann sah es eigentlich doch sehr danach aus, als würden sie Zweiter werden, hinten raus dann doch nicht mehr ganz gereicht, sind am Ende Vierter, haben Homecourt, dürften sich ärgern über diese Erstrundenserie, bin ich mir halbwegs sicher, auch wenn sie die im letzten Jahr dann doch recht deutlich in 5 gewonnen haben. Sind die Jazz ein Team? Da, glaube ich, verrät man kein großes Geheimnis, das wahrscheinlich niemand in der ersten Runde wirklich sehen will, das wahrscheinlich niemand überhaupt sehen will, aber schon gar nicht in der ersten Runde. Die Regular Season zwischen diesen beiden ist 2-2 ausgegangen. Da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, über diese einzelnen Spiele. 538 sieht die Chance zu 70% bei den Rockets, also schon ein Vorteil, aber auch nicht völlig absurd. Worauf es in der Serie ankommt, wahrscheinlich darauf, inwieweit man James Harden containen kann. Das ist halt in jeder Serie irgendwie so, wenn ich mal reingucke in das, was er in den Regular Season Matches produziert hat, dann steht da das, was man bei James Harden erwartet. Da steht zwar immer eine fette 4 im Boxscore, er hat einmal 47 gedroppt, er hat einmal, glaube ich, 43 gedroppt, hat aber auch zweimal echt Probleme gehabt. Und das ist für mich eine der ersten großen Fragen an dich, inwieweit sind die Rockets bzw. die Jazz ein Team, was James Harden so halbwegs in den Griff kriegen, und in den Griff kriegen hat er wirklich große Anführungsstriche bekommen kann. Dieses 2-2 aus der Regular Season, wie repräsentativ das ist. Eine letzte Sache gebe ich dir noch mit. Zweimal haben es tatsächlich die Jazz geschafft, die Rockets bei unter 100 Punkten zu halten in der Regular Season. Dass das ein Schlüssel sein kann und sein muss, da verrät man, glaube ich, kein großes Geheimnis. Im dritten Spiel haben sie auch nur knapp über 100 gescored, 102. Also dieses furiose Dreiergebombe und Dreiergetreffe und Gescore, was die Rockets normalerweise machen, hat gegen die Jazz nicht gut funktioniert bisher. Ist das repräsentativ oder was machen wir daraus? Dirk Funk, bitte.
Es ist repräsentativ und James Harden ist natürlich das gute Stichwort, und für mich greift da eine Taktik, die wir auch schon oft besprochen haben, gerade wenn es über Superstars geht, gerade wenn es um auch eine LeBron James oft bei den Cavs ging und wenig Material drumherum. Der Schlüssel ist nicht, dass irgendwie James Harden contained werden muss, das ist es nicht. Der kann meinetwegen 40 scoren, 50, ja gut, mit guter Effizienz, da hört es langsam auf, aber natürlich ist der Schlüssel, dass die Rollenspieler die Jazz schlagen müssen. Aber es läuft darauf hinaus, dass wir auch noch einen zweiten alternden All-Star damit im Team haben, und der für mich auch im letzten Jahr der große Faktor war, warum die Jazz nicht gewonnen haben oder nicht die Serie zumindest haben knapper gestalten können, und das ist Chris Paul. Und wenn Chris Paul, wenn du mir erzählst, der hat eine Throwback-Playoff-Serie und der ist gesund, der spielt jedes einzelne Spiel und spielt da nah an dem, was man ja von einem Chris Paul in seinem Alter erwarten kann, dann wird es, glaube ich, nach wie vor eng für die Jazz, die auch wirklich für mich so ein bisschen Probleme haben, offensiv jetzt ihre Identität zu finden. Also es ging viel jetzt eher wieder weg von dem, was den Jazz gefehlt hat, meiner Meinung nach, im letzten Jahr. Das ist nämlich dieser klare Point Guard, der designiert natürlich Ricky Rubio sein muss. Haben wir jetzt viel bei den Jazz natürlich gesehen, dass Donovan Mitchell wieder vermehrt die Verantwortung gegeben wurde, weil Rubio verletzt war. Das hat auch geklappt, weil gerade die Defensive wieder großartig war. Und das ist ja auch die Überschrift der Serie. Offense versus Defense, Zweiter gegen Zweiter, jeweils Defensive Rating, Offensive Rating. ist ganz schwierig. Und dann, ja, also Chris Paul ist für mich der absolute X-Faktor. Aber man muss sich auch immer wieder daran erinnern, die Serie 4-1 liest sich deutlich im letzten Jahr. Aber für mich sind die Jazz besser geworden, sie sind reifer geworden, sie haben für mich eine große Problematik gelöst. Das ist die Favors-Gobert, spielen sie zusammen oder auseinander? Die Lösung ist inzwischen, nein, du spielst sie zusammen. Und gerade Derek Favors hat für mich eine riesige defensive Saison gespielt, ist leider ein bisschen angeschlagen, aber könnte ein X-Faktor werden. Und ich glaube fest daran, dass die Jazz besser geworden sind. Die Jazz sind besser geworden, sind reifer geworden, intrinsische Verbesserung versus ein Rockets-Team, was zwar einen brachialen offensiven James Harden hat, der ja vielleicht, wenn es schlecht läuft, MVP wird, aber die doch nicht besser als im letzten Jahr sind. Das wirst du mir, glaube ich, nicht erzählen wollen. Und dann sind wir für mich zumindest schon mal bei einer engeren Serie als im letzten Jahr. Ob das dann reichen wird für die Jazz, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich tippen werde. Aber so weit bin ich zumindest schon mal.
Also ich glaube, ich würde dir erstmal zustimmen, dass die Jazz besser geworden sind, zumindest mit Sicherheit nicht schlechter, und die Rockets tendenziell etwas schlechter geworden sind. So, das führt erstmal dazu, dass die Serie tendenziell enger sein wird als im letzten Jahr, wobei auch da stimme ich dir zu, dieses Rockets in 5 im letzten Jahr war ein bisschen, trügte der Schein ein wenig. Also das war schon eher eine 6, vielleicht 6,5 Spiele-Serie, so vom Leistungsniveau. Was mir bei den Rockets relativ gut gefällt in den letzten Wochen, ist tatsächlich das defensive Ende. So, wenn ich mir die letzten 15, 20 Spiele angucke, da kann man Fragezeichen dahinter machen, wie relevant die in der Regular Season gen Ende sind, aber die Rockets haben schon noch ein bisschen was gespielt, die wollten sich auch ein bisschen eingrooven, da sind die Jazz die beste Defense der Liga, rein Defensive Rating, und die Rockets die zweitbeste. Ist das repräsentativ, glaube ich, dass die Rockets die zweitbeste Defense sind? Glaube ich auf gar keinen Fall, aber sie haben jetzt Richtung Playoffs ihre Pace ein bisschen runtergefahren, sie haben ihre Defense-Intensität wieder erhöht, sie sind am defensiven Ende wieder dichter daran, ein vernünftiges Team zu sein, und wenn sie das sind, dann sind sie für mich nach wie vor gefährlich, und dann sind sie für mich immer noch das Team, was das zweitbeste Team im Westen ist, und das auch relativ deutlich. Bin kein großer Fan, habe ich auch schon 100-mal gesagt, weder von den Harden, geil, das sagt ja schon alles, weder von den Houston Harden, sondern, also weißt du, was ich meine, bin kein großer Fan von Harden individuell, gar nicht persönlich, aber diesen Style mag ich einfach nicht, finde ich nicht schön anzusehen, bin kein großer Fan von den Rockets, bin aber nach wie vor der Meinung, dass das klar zweitbeste Team im Westen ist. Vermutlich, wenn sie dann alles beieinander haben. Wenn ein Chris Paul fit ist, wenn ein Chris Paul seine 25 bis 30 Minuten spielen kann, wenn Harden fit ist, sowieso, das steht über allem. Auch da wird die Frage wieder sein, so Thema, wie gassed ist Harden eigentlich nach dieser Regular Season? Wahrscheinlich ähnlich doll wie nach der letzten, auch wenn er dieses Jahr gefühlt nicht ganz so viel investiert hat, trotz seiner absurden Scoring-Saison. Hat defensiv deutlich weniger gemacht, ist eher da wieder auf dem Niveau, ein brachiales Minus am defensiven Ende zu sein, was vielleicht gar nicht so verkehrt ist, dafür, dass er jetzt ein bisschen mehr Körner hat. Nichtsdestotrotz wird auch Kraft und irgendwie Kondition bei James Harden wieder in dieser Serie ein Thema sein. Und wenn es ein Team gibt, was ihm das körperlich richtig schwer machen kann, sind es die Jazz. Von daher glaube ich, dass wir eine enge Serie sehen. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich glaube, dass trotz des kleinen Rückschritts der Rockets und des kleinen Fortschritts der Jazz wir am Ende die Rockets in 6 das Ding gewinnen werden sehen, weil sie dann doch einfach schlicht in meinen Büchern mehr Qualität auf die Platte bringen können.
Ja, habe ich mir schon gedacht und ist auch irgendwie nachvollziehbar. Aber dich würde es, glaube ich, auch nicht groß überraschen, dass ich mich anders entscheiden werde. Geil. Und Thema Körner haben für die Saison ist halt schon auch interessant, weil wenn die Rockets 1 nicht sind, dann sind sie tief. Und ich gucke da zum Beispiel auf den PJ Tucker, der im Gegensatz zur letzten Saison da wirklich ein absolut krasses Pensum abliefern musste in der Regular Season. Alle Spiele absolviert, 82 Spiele, über 34 Minuten pro Spiel gespielt. Ob der Junge jetzt wirklich 100% fit ist im Vergleich zur letzten Playoff-Saison, ist eine große Frage. Eric Gordon war einfach echt schlecht bisher und ich sehe es jetzt auch nicht kommen, dass der in den Playoffs auf einmal den Schalter umlegt und wieder da ist, und dann kann es reichen, dass es eben nicht reicht bei den Rockets, dass ein James Harden alleine nicht reicht, und auch da musst du ja eigentlich schon irgendwie aus Jazz sich mit einberechnen, dass zwar vielleicht die Averages ungefähr ähnlich bleiben, vielleicht nicht unbedingt 36 per Game, obwohl das traue ich ihm selbstverständlich zu, dass dann vielleicht die Efficiency so 1-2 Prozentpunkte absinkt, und das kann dann schon reichen. Und für mich läuft es darauf hinaus auf das Key-Matchup, und das ist für mich das Center-Matchup Clint Capella gegen Rudy Gobert, was auch im Vorfeld der letzten Playoff-Serie natürlich ausführlich analysiert wurde. Auch wir haben da ganz ausführlich drüber gesprochen. Ich war damals der Meinung, dass es noch nicht reicht für Capella. Letztendlich habe ich ihm damit so ein bisschen Unrecht getan, weil er das Matchup letztendlich, kann man schon sagen, gewonnen hat. Aber ich glaube, und das darf man auch nicht vergessen, die Jazz haben einen verdammt cleveren Trainer, Quinn Snyder, einer der besten der Liga. Und ich glaube, die Jazz haben einiges daraus gelernt aus dieser letzten Playoff-Serie. Von daher glaube ich, dass sie besser umgehen werden mit diesem Capella-Gobert-Matchup. Und mit einem besseren Derek Favors, der hoffentlich gesund ist, mit einem Ricky, der seine Playoff-Momente haben wird, mit einem Kyle Korver, der zumindest in einem Spiel ein absoluter X-Faktor sein kann. Über Joe Ingles haben wir natürlich noch gar nicht geredet. Also, ja, ich glaube, es reicht. Ich glaube, es geht über 7. Wäre nicht das erste Mal, dass die Rockets auch zu Hause sich mal schwer tun in den Playoffs. Von daher die Jazz in 7. Und wir haben den nächsten Upset.
Finde ich auf jeden Fall geil und habe ich natürlich auch ein kleines bisschen erwartet und ein kleines bisschen auch gehofft, dass du auf die Jazz gehst. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, was das Key-Matchup angeht. Also natürlich ist das ein elementares Matchup. Ich glaube am Ende des Tages, und das hat dann auch bei mir den Ausschlag gegeben, ich glaube, es ist dann doch eher eine Serie, die sich am offensiven Ende entscheiden kann. Dann ist das Key-Matchup, wenn du so willst, für mich James Harden versus, keine Ahnung, Donovan Mitchell. Ich glaube, dass die Jazz am offensiven Ende Scoring-Probleme bekommen werden. Und dass ein James Harden nah an die 40 averagen kann über eine Serie, das haben wir nicht erst einmal gesehen. Da vertraue ich dann doch der Superstar-Power und der Best-Player auf der Platte gewinnt dann doch relativ häufig eine Serie-Logik. Der vertraue ich etwas mehr. Gehe also mit den Rockets, du gehst mit den Jazz, finde ich gut, sind wir uns uneinig und wird, glaube ich, eine wahnsinnig sehenswerte Serie, da sind wir uns auf jeden Fall einig.
Ja, mich würde es aber auch absolut nicht wundern, wenn am Ende Austin Rivers den Game-Winner in Game 7 reinnagelt und die Rockets gehen da durch.
Dann hast du den Kasten Nörten-Harnberger von mir verdient, wenn das so kommt. Also das können wir hier mal festhalten.
Ja, wunderbar. Auch da wieder fast ausgeschöpft die 10 Minuten und es ist an der Zeit, dass wir in den Osten wechseln.
Ja, dann lass uns das doch mal tun und genauso wie wir bei 1-8 im Westen angefangen haben, fangen wir bei 1-8 auch im Osten an. Das ist auf dem Papier vielleicht die deutlichste aller Playoff-Serien, die wir in Runde 1 haben werden. Wir haben die Bucks als zumindest vermeintlich bestes Team der NBA, zumindest was den Rekord angeht, 60 Wins sind es am Ende des Tages geworden gegen die Pistons, die sich mit einem glatten 500er-Rekord reingesneakt haben, beziehungsweise reingekämpft haben. Bin ich erstmal froh, dass wir kein unter 500-Team in den Playoffs haben dieses Jahr. Das ist auf jeden Fall schon mal eine minimal erfreuliche Entwicklung. Die Bucks gegen die Pistons 1-8. Regular Season ging sehr, sehr deutlich mit 4-0 an die Bucks. Wenn man da ein bisschen reinguckt, 3 dieser Spiele waren auch zumindest mal beides im Sinne Blowouts. Da haben sie sich einfach relativ klar abgeschossen. Das ist ja auch was die Bucks in diesem Jahr so wahnsinnig gut gemacht hat, dass sie sehr, sehr viele Spiele einfach ganz früh entschieden haben, ganz souverän, ganz locker gewonnen haben. Wenn ich in die Net-Ratings gucke, dann sind die Bucks das beste Team der Liga. Die Pistons sind da auf Platz 17, also quasi nicht mal offiziell unter dem Playoff-Team, sind auf jeden Fall zu Recht der 8th Seed. Die Bucks sind zu Recht der 1st Seed. Also da muss man, glaube ich, auch nicht wahnsinnig groß über oder Underperformance oder was auch immer diskutieren. Die Pistons sind ein 500er-Team, die Bucks sind ein 60-Win-Team. Deswegen ist das für mich eine ganz, ganz klare Angelegenheit. Für mich ganz eindeutig eine Serie, die sehr, sehr, sehr deutlich sein wird. Die Bucks sind 32-9 gegen Teams unter 500. Die Pistons sind nicht unter 500, aber auch nicht wahnsinnig weit weg davon. Milwaukee hat sich relativ selten schwer getan dieses Jahr gegen mittelmäßige und schwache Teams. Ich glaube, dass die Bucks da sehr locker durchgehen werden und das ein dankbares Los für die Bucks ist. Bin gespannt, wie du das siehst. Du als kleiner Blake Griffin-Homie und als echter Fan, der wirklich vielleicht die beste Saison seines Lebens gespielt hat oder zumindest eine der besten. Also absolute Feel-Good und massive Shoutout-Story. Geht ein bisschen unter und kriegt nicht ganz die Liebe, die er sich verdient hat, auf jeden Fall seit seinem Wechsel zu den Pistons. Kann er da wirklich eine echte Serie draus machen? Siehst du da Potenzial, eine Serie draus zu machen? Wie ist es im Vergleich zu Warriors Clippers? Also ist das was, wo wir drüber reden müssen, dass es Szenarien gibt, in denen die Pistons das gewinnen? Jetzt mal eine Giannis-Verletzung außen vor. Oder gibt es das nicht? Und wir reden eigentlich nur drüber, ob 4 oder 5.
Nein, dann gibt's natürlich nicht. Und du hast es ja eigentlich auch schon richtig gesagt. Die Bucks sind, ja, natürlich im Zweifel schlechter als die Warriors, aber da fehlt nicht mehr so viel. Aber die Pistons sind im Vergleich zu den Clippers das deutlich schlechtere Team. Das muss man einfach mal klar so sagen. Das Einzige, was gegen die Bucks spricht, ist die Erfahrung. Seit 2001 ist die Franchise nicht aus der ersten Runde rausgekommen. Das ist auch mal eine Ansage. Wie gesagt, wir reden von dem meiner Meinung nach designierten MVP, Giannis Antetokounmpo, der in den Playoffs noch nie was gerissen hat, der sich auch vor wenigen Jahren mal zu einem ganz, ganz hässlichen Foul hinreißen lassen hat, was ja eigentlich gar nicht für seinen Charakter spricht. Einer der nettesten Jungs, glaube ich, den du finden kannst in der Liga. Aber auch da sind eben die Nerven mal durchgegangen. Aber zweifelt man dann zwischen ernsthaft dran, dass ein Giannis Antetokounmpo nicht der ersten Runde gegen die Pistons gewachsen ist? Nein, es gab eine Regular Season nur auf die Mütze und du kannst jetzt argumentieren, irgendwie, ja, der Frontcourt der Pistons kann der X-Faktor sein, aber nein, es ist einfach von A bis Z ein Horror-Matchup für die Pistons. Also die Bucks sind im Zweifel auf fast allen Positionen besser. Und das ist leider auch so, weil Giannis Antetokounmpo im direkten Vergleich gegen Blake Griffin steht. Da ist auch die Überschrift Knie gegen Knie. Wenn du jetzt sagst, dass Antetokounmpo angeschlagen verletzt ist, fangen wir vielleicht an, über ein Szenario zu reden. Aber Giannis Antetokounmpo ist, glaube ich, somit das beste Matchup, was du gegen Blake Griffin stellen kannst. Und Brook Lopez ist offensiv, also beziehungsweise defensiv in Andre Drummond ein Horror-Matchup. Andersrum sehe ich nicht, dass ein Drummond jetzt ein Lopez wirklich dominieren kann. Sehe ich persönlich nicht. Und auf den Guard- und Flügelpositionen müssen wir gar nicht erst anfangen zu vergleichen. Die Bucks sind inzwischen auch einfach ekelhaft tief. Also du kannst in die Liste einfach inzwischen reingucken und es fängt schon an, ein bisschen unfair zu werden. Also abgesehen von dem Verletzungskäfer, der sich da langsam so ein bisschen einnistet bei den Bucks, natürlich mit Verletzungen von einem Mirotic oder auch mit einem Tony Snell, ein Brogdon fällt wahrscheinlich für die komplette Serie aus. Aber trotzdem, da sehen wir inzwischen mit George Hill, der endlich diese Backup-Point-Guard-Rolle spielen kann, die wir in ihm immer gesehen haben in den letzten Jahren. Der kommt da von der Bank, die sind einfach tief, die sind gut und die sind zu gut. Also ich bin jetzt auch damit durch. Es ist schade. Ich freue mich trotzdem auf Blake Griffin. Ich hoffe, dass er ein, zwei richtig geile Games hat, vielleicht vor heimischem Publikum. Aber für mich ist das ja not even close. Und selbst als Blake Griffin-Fan traue ich den Pistons nicht ein Spiel zu.
Finde ich sehr, sehr spannend, da ich den Pistons wirklich ein absolutes Antipathie-Game gegönnt habe. Also ich bin absolut kein Pistons-Fan. Ich finde die Pistons in den letzten Jahren eines der unansehnlichsten Basketballteams, was die NBA so zu bieten hat. Konnte mir das echt über Phasen kaum angucken. Bin überhaupt kein Fan von Reggie Jackson, im absoluten Gegenteil. Bin kein großer Andre Drummond-Fan, bin auch im Gegensatz zu dir kein riesen Blake Griffin-Fan. Konnte da echt irgendwie nicht viel mit anfangen. Wenn ich durch das Roster gucke, das sieht echt teilweise, das ist echt so ein Schreckensgruselkabinett. Da laufen echt Gestalten rum, bis auf Glenn Robinson, Zizert ist da echt wenig Material dabei. Natürlich. Wayne Ellington, selbstverständlich. Aber Zaza.
Der schwarze Jalen Reddick, ja.
Das ist auf jeden Fall kein Team, was den Milwaukee Bucks gefährlich werden kann. Bei denen hast du natürlich so ein bisschen dieses Thema, ist nicht ganz analog dazu, aber ähnlich wie bei den Nuggets, so wahnsinnig viel Playoff-Erfahrung gibt's noch nicht, aber sie konnten da letztes Jahr zum ersten Mal rein. Sie sind tief, sie sind top-heavy, trotzdem gut, also im Sinne von nicht top-heavy, aber sie sind in der Spitze gut, sie sind in der Breite gut. Das ist einfach ein legitimes 60-Win-Team, die richtig, richtig gut sind. Und du hast es eben für mich gesagt, so dieses, zweifelt wirklich jemand an Giannis Antetokounmpos Performance in den Playoffs? Zweifelt da jemand daran, dass das oder glaubt jemand, dass das jemand ist, dem dann das große Nervenflattern losgeht? Auf keinen Fall. Der hat genau die richtige Attitüde, der hat das richtige Selbstbewusstsein, der hat die richtige Qualität. Genau das, was seine Regular Season gemacht hat. In ja potenziell auch nochmal deutlich mehr Minuten, darf man auch nicht vergessen. Der spielt irgendwie keine 33 Minuten in der Regular Season, weil er nicht muss. Also, was passiert denn, wenn du einen Jani dann auf einmal mit 36, 37 Minuten, das ist geil, dass ich ihn eben Janis und direkt danach Jani genannt habe, im gleichen Satz, ist auf jeden Fall stabil. Ich mache mir da relativ wenig Sorgen. Für mich, das wird vielleicht in der zweiten, dritten Runde nochmal ein Thema. Wirklich sneaky, eine unterbewertete Verletzung, die von Malcolm Brogdon, weil der wirklich für mich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil bei den Bucks gewesen ist, der auch mal so völlig kommentarlos 50-40-90-Saison gespielt hat und es redet nicht so richtig jemand drüber. Das kann später nochmal spannend werden, aber die Pistons sind nicht das Team, was das spannend werden lassen kann. Weil ich dir und deinem Blake Griffin ein monströses Spiel zu Hause gegeben habe, ist es bei mir die Bucks in 5, bei dir sind es die Bucks in 4. Vermutlich bist du dich da dran, aber ich glaube, das ist keine Serie, über die man
also ein Punkt ausschöpfen muss. Ein Punkt nur nochmal zu Jani Giannis, und da hat, glaube ich, auch letztens irgendein Hörer von uns mal ausführlich dargestellt, dass du ihn wirklich original jedes Mal immer anders nennst, was ich aber charmant finde. Also ich kann mir schon vorstellen, gerade natürlich auch bei Dwayne Casey, ist ein Oldschool-Coach, und mich würde es absolut nicht wundern, wenn Giannis Antetokounmpo wirklich die Ben Simmons Treatment wirklich bekommt. Also die werden den gar nicht verteidigen am Perimeter und sie werden ihn wirklich zwingen, irgendwie zu werfen. Dass das nicht die Lösung zwingend ist gegen den Giannis Antetokounmpo, wissen wir alle inzwischen. Aber trotzdem wird das vielleicht minimal spannend. Wie wird ein Antetokounmpo darauf reagieren? So, wird er vielleicht versuchen, den Jumper zu forcieren? Oder werden dann im Zweifel einfach die Shooter um ihn herum die Pistons totschießen, was im Zweifel passieren wird? Also das ist die einzige Geschichte, worauf man vielleicht so ein bisschen gucken kann, gerade in den ersten beiden Spielen.
Kann man auf jeden Fall im Blick behalten. Ich glaube, es wird keine große Rolle dafür spielen, wer diese Serie gewinnt. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Und wenn du nichts anderes mehr hast, möchte ich die Ehre haben, meinen Senf erstmal zu der zweiten Serie im Westen zu geben, im Osten, Verzeihung. Denn das ist natürlich die Serie, wo mein Herzensteam im Osten sitzt. Es sind mittlerweile nicht die Philadelphia 76ers, trotz Jimmy Butler, das muss ich so traurig sagen, sondern mein Team, mit dem ich, das sage ich jetzt hier, offiziell für die kompletten NBA Playoffs in diesem Jahr routen werde, egal gegen wen es geht, sind die Toronto Raptors. Das ist mein Team in diesen Playoffs. We the North. Ich bin auf jeden Fall voll an Bord. 58 Wins sind es am Ende geworden. Die Magic sind das Gegnerteam geworden und in meinem Fall das Opferteam. Die Magic mit 42 und 40 haben sich da hinten reingeholt. Die Regular Season ist mit 2-2 sehr eng gewesen. aber da müssen wir jetzt für mich zumindest in meiner Logik, müssen wir da nicht in die einzelnen Spieler eintauchen. Was war ein Faktor? Wer hat Kawhi Leonard verteidigt? Kann Jonathan Isaac Kawhi Leonard mit seiner Länge ein Problem geben? Ist mir fuck egal, Alter, die Raptors sind das Team, was im Osten richtig rasieren wird, was diese Serie mit 4-0 gewinnen wird, was richtig marschieren wird, weil dieses Line-Up seit Marc Gasol, spätestens seit Marc Gasol dabei ist, so massiv geil ist. Das ist mir wirklich, ich möchte nicht über Erektionen im Podcast reden, aber es ist nicht mehr weit weg. Also die Raptors sind für mich ein richtig, richtig geiles Team. Man muss und darf und sollte einen Shoutout an die Orlando Magic geben, die original, ich glaube im Jahr 2019, in den letzten Wochen auf jeden Fall Top 3 Defense sind. Chapeau, Klack und Shoutout hoch 10. Wahrscheinlich mal wieder an Steve Clifford, der mal wieder bewiesen hat, dass er vor allem defensiv ein richtig geiler Coach ist, dass er grundsätzlich X's and O's mäßig ein richtig, richtig geiler Coach ist. Die Magic sind ein interessantes Team. Sie haben mit Vucevic einen First-Time-All-Star, der eine brachiale Saison spielt. Ist mir alles egal. Wenn ich mir die Raptors angucke gegen schwache Teams, und damit meine ich Teams unter 500, steht da 36-4. Ja, die Magic sind nicht unter 500, aber sie sind auch nicht ewig weit weg davon. Die Raptors haben einfach die ganze Saison schon schwächere Teams absolut rasiert. Das werden sie auch mit den Magic machen. Und dieses einzige Thema, was man vielleicht oder was viele im Vorfeld sehen, sind die Raptors Playoff ready? Choken sie vielleicht wieder ein kleines bisschen? Du hast jetzt mit deinem Kern von Kawhi Leonard, mit Marc Gasol und Danny Green wahnsinnig viel Erfahrung. Ich sehe kein Szenario, in dem die Raptors wieder so ein Team sein werden, dass sie ein bisschen Probleme in den Playoffs kriegt, dass sich das Game nicht ganz so übersetzt in Playoff-Basketball, dass sie dann doch die Nerven kriegen, dass das Publikum unruhig wird, was man in Toronto gesehen hat. Sehe ich dieses Jahr alles nicht kommen. Die Raptors werden den Osten gewinnen und sie werden mit 4 Spielen die Magic komplett wegrasieren.
Ja, da kann ich nichts gegen sagen. Das ist natürlich ganz klar. Also ein Shoutouts an Steve Clifford will ich natürlich direkt mal weitergeben. Also der Mann ist der Hüb Stevens der NBA. Den kannst du zu jedem Krisenteam schicken, egal wie schlimm es da war. Also Steve Clifford könnte jetzt den HSV auch direkt wieder in die Champions League bringen. Na, das nicht ganz. Also das ist nicht sein Ding. Aber der könnte die Hüb in den UEFA Cup, wenn es ihn noch geben würde.
Wo kommt denn der Vergleich her?
Ja, weil Hüb Stevens immer wieder zur Rettung kam, wenn es irgendwie bei Schalke oder beim HSV kurz wieder vom Exitus war. Und das ist Steve Clifford. Und der hat aus einem talentierten, super talentierten Magic-Team. Und das ist auch für mich so ein bisschen der Vergleich mit den Bucks, die waren lange defensiv total beschissen und keiner hat's eigentlich richtig verstanden. Und es wurde relativ offensichtlich, spätestens mit Coach Bud, dass es ein Coaching-Ding war. Dass es nicht am Material lag, sondern das war falsches Coaching. Und genauso ist es für mich ja mit den Magic. Du siehst ein Team, natürlich mit Vucevic, der galt jahrelang als Liability. Auf einmal hat er einen riesen Schritt gemacht. Aber drumherum, was haben wir denn die ganze Zeit gesagt? Also Mo Bamba natürlich erstmal ausgeklammert. Das war jetzt eine Rookie-Season. Die musst du ausklammern. Das soll jetzt nichts über seinen Outlook als NBA-Profi sagen. Aber das ist nun mal erstmal so. Aber wir reden mit Aaron Gordon von jemandem, defensiv wahnsinnig talentiert, Prototyp. Ein Jonathan Isaac, Prototyp. Und auch viele andere Jungs, die athletisch sind und die hart verteidigen können. Und dann kommt dann Steve Clifford und zaubert genau das aus ihnen raus, was er auch damals transformiert hat mit den damaligen Bobcats zu den Hornets. Einfach ein Team, was hart spielt, hart verteidigt, kaum Turnover produziert, die einfach sehr, sehr soliden, vernünftigen Basketball spielen. Und das ist eine extreme Leistung. Die Magic stellen seit Anfang Februar das beste Defensive Rating der kompletten Liga. Also lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Das ist schon wirklich unglaublich. Aber die Magic sind für mich in den Playoffs die Blazers nur ein schlecht. Das, was die Magic in der Regular Season so gut gemacht hat, macht es in den Playoffs nicht mehr so gut. Dieser Faktor wird für mich wahnsinnig abklingen. Matchup-technisch könnten wir meinetwegen drüber reden. Ich kann mir vorstellen, dass Vucevic eine gute Serie spielen wird. Ich finde, dass Aaron Gordon gegen Kawhi ein geiles Matchup ist. Das haben wir auch in der Regular Season gesehen. Der bereitet dem echt Probleme. Und Jonathan Isaac ist für mich gegen Schlüsselspieler, muss man ihn inzwischen nennen, Pascal Siakam, ebenfalls ein richtig geiles Matchup. Also haben die Magic wirklich mit Isaac, sind sie eins der ganz wenigen Teams, die gegen Siakam für mich wirklich ein richtig geiles Matchup liefern können. Das ist für mich ein Jonathan Isaac, aber kommen wir natürlich mal, um den Bogen wieder zu spannen, wird das irgendwie ein Faktor sein, warum die Magic eine Chance haben? Selbstverständlich nicht. Die Raptors sind legit. Riesen-Shoutouts auch nochmal an Danny Green, was der für eine unterschätzt geile Saison gespielt hat. Für mich sind die Raptors eigentlich schon ein Lock aus die Eastern Conference Finals. Kein Disrespect an die 76ers, über die wir gleich noch sprechen werden, aber das ist so. Und dann werden sie im Zweifel da gegen die Bucks spielen, dann gucken wir mal, wer in die Finals kommt.
Sehr, sehr stabil. Das geht mir natürlich runter wie Öl. Ja, 5-Main-Lineups sind immer so ein bisschen auch schwer zu sehen. Und natürlich, die Sample-Size ist nicht riesig. Aber wenn man sich mal anguckt, was tatsächlich das von mir angesprochene Lineup, oder ist gar nicht unbedingt das angesprochene Lineup, aber was die Lineups mit Marke Gasol bei den Raptors produziert haben, dann ist das relativ pervers. Also ich spreche natürlich über Kyle Lowry, Danny Green, Pascal Siakam, Kawhi Leonard und Marc Gasol. Die rasieren einfach komplett und prinzipiell funktionieren fast alle Top-Lineups der Raptors sehr, sehr, sehr gut über die Saison. Sie sind tatsächlich, auch das darf man dazu sagen, wenn man 538 nochmal zitieren will, das Team, was die zweithöchste Wahrscheinlichkeit hat, seine Serie zu gewinnen, also noch vor den Bucks die Wahrscheinlichkeit bei den Raptors, dass die Serie 1 gewinnen, liegt laut 538 bei 97%, bei den Bucks in Anführungsstrichen nur bei 95%. Also auch da ist man sich sehr, sehr, sehr einig, dass das Team sein wird, was die Serie gewinnt und tatsächlich, Fun Fact, die größtmögliche Chance auf die Final-Teilnahme und den Titel im Osten haben bei 538 auch die Raptors. Hat mich ein bisschen überrascht, dass da tatsächlich ja, nicht die Bucks vorne stehen.
Aufgrund des leichteren Matchups im Zweifel, sind muss man ganz einfach, klar so sagen.
Absolut sind für mich einfach das Team, was für mich die größte Upside im Osten hat und was am spannendsten sein kann, weil einfach wirklich ein legitim wahnsinnig gutes Team und vielleicht tatsächlich eins, was ist jetzt sehr weit vorgegriffen, aber in meinen Büchern, wenn alle fit bleiben, sogar den Warriors eine ernsthafte Herausforderung stellen kann. Das sehe ich bei den Bucks nicht, bei den Raptors würde ich das sogar sehen. Von daher, die Magic haben sich Shoutouts verdient, absolut. Feel Good Story, auf jeden Fall der letzten Wochen, defensiv massiv angezogen. Auch darüber haben wir im Vorfeld mal gesprochen, dass sie da gutes Personal haben, um defensiv eklig zu sein. Steve Clifford haben wir schon angesprochen, massives Shoutout. Kann nicht reichen am Ende. Bei mir Raptors sind 4, ich nehme an, bei dir auch. Und dann können wir gerne weitergehen zu den Sixers.
Ja, aber um die Magic wirklich nochmal zu loben für diese starke Leistung in der Regular Season. Und auch das nochmal, die Magic sind kein Verlierer der Regular Season, sind ein großer Gewinner. Sie sind in den Playoffs endlich mal wieder und ja, kriegen im Zweifel nicht den besten Draftpick jetzt, aber das haben sie in den letzten Jahren eh verkackt. Also von daher, lasst uns das positiv sehen und dementsprechend kommt jetzt einfach mal das Airhorn für die Orlando Magic.
Ja, ah, die Wege des Dirk Funk sind unergründlich. Du wirst es in jedem Podcast irgendwie schaffen, über völlig, also an den Haaren herbeigezogene Herleitung, dir eine Berechtigung von Airline zu holen. Das ist dann am Ende, also wirklich aus allen Teams, die Magic sind, die das Airhorn produzieren. Sei ihnen gegönnt.
Wir brauchen erstmal übrigens eine Pause. Also zwei Matchups haben wir noch offen, zwei Serien haben wir noch offen, aber ich muss radikal pinkeln, wirklich. Also Blasenentleerung ist schon eigentlich so zu 3% schon passiert, muss ich ganz ehrlich sein. Von daher, dringende Pause und dann hören wir uns gleich wieder.
Ja, bis gleich, Freunde. Ja, von mir aus läuft ja eh weiter. Ich habe ja nichts gedrückt.
Achso, ja, ich habe auch nicht auf Pause gedrückt. Ich mache hier nochmal einen kleinen Übergang, Musik und dann machst du
okay, weiter einfach. Ich? Was hast du als letztes gesagt?
Ja, nix, Pinkelpause, wir machen jetzt weiter.
Ah, okay, ich habe nicht viel zu sagen zu der Serie, aber okay.
Ja, du kannst mir ja das erste Wort überlassen.
Ja, okay.
Okay. Bruder?
Ich wollte nur kurz sagen, aber ich höre nichts.
Ja, aber ich auch nicht. Was ist denn da los? Es gibt den Einspieler nicht mehr.
Oh, Gift.
Und der Timer ist, Oh, Chaos. Oh Gott. Ah, ja gut, dann das ist der natürliche Übergang, Tegli. Mach weiter.
Es ist der natürliche Übergang, der Einspieler geht nicht, dafür geht der Timer. Wir sind angekommen bei der vorletzten Serie, die wir heute besprechen werden. Die vorletzte Erstrundenserie. Bei, man könnte jetzt sagen, meinen Philadelphia 76ers, aber das habe ich auch vor ein paar Wochen schon mal erklärt. Irgendwie fühlt sich das nicht mehr richtig an. Ist ein Thema für einen anderen Podcast. Die Sixers an 3 mit 51 und 31 sind am Ende gegen die Nets eingelaufen, die an 6 wirklich hinten raus sich reinkämpfen mussten in die Playoffs, die einen brachial schweren Schedule hatten, wo ich sehr, sehr, sehr froh bin, dass sie drin geblieben sind, weil sie sich das absolut verdient haben. In der Regular Season war das eine enge Geschichte. Da haben sie sich die 4 Spiele geteilt. 2-2 ist das ausgegangen. Guckt man in die Net-Ratings, sind beide Teams auch sehr, sehr eng beieinander. Da sind die Sixers tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, Platz 11. Nicht in Anführungsstrichen, sondern nur Platz 11. Nimm die Anführungsstriche weg. Und die Nets auf Platz 15. Also da ist es recht eng beieinander. Joel Embiid ist für Spiel 1 angeblich zumindest ein kleines bisschen fraglich. Das kann Taktiererei sein, müssen wir gleich mal drüber sprechen. Natürlich ein absoluter X-Faktor, nicht nur für diese Serie, sondern allgemein für die Sixers. Guckt man in die Stats, mit ihm auf dem Platz sind sie überragend, liegt das Net-Rating bei plus 8 und aufwärts. Ohne ihn ist es klar negativ, sind sie kein wahnsinnig gutes Team. Ich will von dir wissen, bevor wir in die Details gehen, wie eng ist diese Serie? Auch da die übergeordnete Frage, müssen wir darüber sprechen, dass die Nets die Serie gewinnen können? Wenn ja, wie? Oder ist es eigentlich nur eine Frage, wie eng sie wird, aber am Ende pendelt sie zugunsten der Sixers? Also gibt es ein Szenario für dich, in dem die Nets tatsächlich nicht nur die Feel-Good-Story sind und in die Playoffs einziehen und das wirklich wenige Jahre nach dem ultimativen Kollaps und völliger Bedeutungslosigkeit. Gibt es sogar ein Szenario, in dem die Nets diese erste Playoff-Serie seit 1904 direkt auch noch gewinnen?
Nein, auf gar keinen Fall. Also da greifen für mich wieder viel zu viele Prinzipien, die wir jetzt teilweise schon angeteasert haben, teilweise auch schon durchdiskutiert haben. Die 76ers haben, hast du ja schon gesagt, eins der besten Starting-Lineups der Liga. Also dieses Lineup, auch was natürlich alle Advanced-Stats angeht, mit jetzt neunem Tobias Harris, ist ja auch einfach geil. Das ist brachial und das ist verdammt gut. Werden die Nets dagegen halten, mithalten können? Selbstverständlich nicht. Ist die Bank der Nets besser als die der Sixers? Auf jeden Fall. Aber wie groß wird dieser Faktor wirklich noch sein in den Playoffs, wo die Sixers einfach problemlos im Zweifel eine 7-Mann-Rotation spielen können? Dann schmeißt du halt einen Mike Scott von der Bank dann irgendwie noch rein und nimmst dann, ja, einen Boban, gibst du noch ein paar Minuten und dann meinetwegen noch TJ McConnell, auf den du dich auch verlassen kannst. Dann sind wir schon bei 8 Mann und das reicht. Und dann sind sie einfach zu gut. Und auch da offensiv, was die Nets so großartig macht, ist diese moderne Ausrichtung, moderne taktische Ausrichtung, viele, viele Dreier, viel, viel Tempo. Aber da sind die Sixers für mich in einem Optimalszenario defensiv einfach zu gut, zu versatil. Und da ja, traue ich dem Brad Brown auch wirklich zu, auch wenn da immer wieder Zweifel bestehen, wie gut er als Coach wirklich ist, dass er sich da wirklich eingroovt auf einer Playoff-Serie, den Nets, den Dreier ein bisschen wegnimmt und dann werden sie Probleme bekommen. Dann reicht es im Zweifel nicht. Bei den Nets sehe ich einen Joe Harris als riesen X-Faktor, aber werden die Sixers in der Lage sein, im Zweifel einen Joe Harris aufzuhalten? Auf jeden Fall. Und dann der nächste Punkt. Vertraue ich einem D'Angelo Russell jetzt wirklich über eine Serie die Nets zu tragen? Nee. Also haben wir auch schon mal thematisiert, für mich ist er inzwischen wieder overrated, ich sehe ihn noch nicht als Max-Spieler, für mich ist seine Saison auch ein bisschen overrated, ist eine schöne Story, ist ein junger Spieler, der sich in die richtige Richtung entwickelt, aber vertraue ich mir jetzt in den Playoffs ehrlich gesagt nicht.
Kann ich komplett nachvollziehen, ist für mich aber auch eine der interessanteren Personalien, also so was bei den Nets, für die Nets spricht, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert sind jetzt beide endlich wieder da. Beide zwei sehr, sehr, sehr gute Saisons gespielt. Wenn ich in die Sixers gucke und wir gehen mal davon aus, dass alle halbwegs fit sind, also auch ein Joel Embiid vernünftig in der Serie dabei sein kann, dann haben die Sixers nach wie vor zwei, würde ich sagen, relevante Schwächen in ihrem Roster. Die eine ist, du hast es eben angesprochen, absolut non-existente Tiefe. Ja, das wird weniger wichtig in den Playoffs und ja, die Rotations werden kleiner, die Minuten der Stars werden größer und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz sind die Sixers so untief, also so flach quasi, wenn man so will, dass auch sie damit ein Problem bekommen werden. Ich glaube nicht gegen die Nets. Das ist eine Runde zu früh. Also da wird das Problem nicht kommen. Später wird es kommen. Zweite Schwäche, die die Sixers haben, ist tatsächlich logischerweise, wenn man in die Lineups guckt, Defense gegen die Top-Guards der Gegner, gegen die Point-of-Attack-Guards, die Gegner da reinstellen, weil was für ein Problem haben die Sixers? Du hast immer diese Cross-Matches, die du hast, wenn dein nomineller Point-Guard ein Ben Simmons ist, der kein echter Point-Guard ist, müssen wir nicht drüber sprechen. Das heißt, wer verteidigt den Lead-Attack-Guard der Gegner? So, da hast du relativ viele Jungs, die du draufwerfen kannst. Ben Simmons kann das hier und da in der Possession mal machen, ist aber sicherlich nicht der Typ, der das über die Dauer eines Spiels machen sollte. Jimmy ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so geil defensiv, dass er da der Richtige wäre. JJ Redick kannst du auf gar keinen Fall bringen, der wird halt nur attackiert. So, der gibt sich Mühe, kann halt aber nicht, ist körperlich massiv limitiert. Das heißt, das ist immer ein Problem, was die Sixers über Crossmatches bekommen werden. Wo sind die Nets richtig stark? Mal abgesehen davon, dass sie tief sind und hart spielen und irgendwie ein gutes Team sind. Auf den Top-Guard-Positionen. Sei es ein D'Angelo Russell, sei es ein Dinwiddie, der eher ein Forward ist, aber nicht stark genug. Das ist genau das, was ich sagen will. Sie sind stark, sie sind da gut und da werden die Sixers über so Cross-Matches hier und da mal ein Problem kriegen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das eine ganz, ganz einfache Serie, zumindest nominell für die Sixers wird. Ich glaube, es wird eine Serie, die perfekt im Nachgang sein wird. Ich glaube, dass die einzelnen Spiele verhältnismäßig eng sein werden. Ich glaube, dass die Sixers, die am Ende doch relativ souverän gewinnen werden, dass sie die Serie in 5 gewinnen, steht bei mir hier in meinen Büchern. Sie werden das also in meinen Büchern deutlich gewinnen. Ich glaube trotzdem, dass da relativ viele Spiele dabei sein werden, die zumindest bis 5 Minuten vor Schluss oder 3 Minuten vor Schluss recht eng sein werden, weil ich glaube, dass sie da Probleme bekommen können. Ich glaube, das kann am Ende des Tages perfekt sein für die Sixers, um reinzukommen in so eine Playoff-Saison. Wirklich eine Serie mit einem Gegner, der dich fordert, wo du weißt, die werden hart spielen, die werden dir nichts schenken. Am Ende wirst du sie wahrscheinlich schlagen, weil du schlicht und ergreifend besser bist und so viel besser bist, dass du es eigentlich nicht verlieren kannst. Aber du wirst dich nicht ausruhen können. Ich glaube, die Nets sind ein Team, gegen das du dich nicht ausruhen kannst, gegen das du nicht mit 80, 90% spielen kannst, sondern wo du voll, mit voller Intensität dabei sein musst, und legitimen, vernünftigen Playoff-Basketball auf die Platte bringen musst. Dann gibt es nur einen Sieger, sind die Sixers, aber ich glaube potenziell ein perfektes Matchup, wenn man so will, zumindest was die Psychologie und so ein bisschen die Attitüde und die Einstellung angeht für die Sixers. In 5 sind es bei mir. Sehen Szenario, in dem die Nets vielleicht sogar ein zweites Spiel gewinnen, eine Serie, geht bei mir dann auch nicht.
Ja, also da sind wir uns dann letztendlich einig. Also du hast völlig zu Recht den Case gemacht und habe ich auch woanders natürlich schon gelesen, dass immer wieder dafür gesprochen wird, der Backcourt der Nets könnte den 76ers Probleme machen. Aber dann, ey, jetzt mal ganz ehrlich, ey.
Nicht really, genug Probleme.
Ich meine, jetzt auf mal wirklich, Fall. D'Angelo Russell, ist einfach noch nicht so weit. Spencer Dinwiddie, unglaublich geiler Typ, aber auch der hat da irgendwie seine Grenzen. Und wenn du auf die beiden baust, dass sie einen wirklich ein legit Contender auf auch potenziell die Eastern Conference Finals schlagen können und da dominieren können an diesem Aspekt, dann sehe ich es persönlich nicht. Und dann, wenn wir über ein Matchup reden, gucke ich eher auf den Joel Embiid. Ey, im Zweifel spielt Philly Bully Ball. Wer soll denn Joel Embiid aufhalten? Da wird ein Jared Allen meinetwegen in 18 Minuten ausgefoult. So, dann kommt Ed Davis rein, der ist auch kein Matchup für Embiid. Das haben wir auch in der Regular Season schon gesehen. Da sehen wir 30 und 15. Und ey, im Zweifel kannst du den auch 40 und 17 machen lassen. Also sehe ich persönlich wirklich gar nicht. Selbst ein Boban von der Bank könnte ein riesen Problem werden für die Nets. Also auch wenn der natürlich wieder seine eigenen Defizite mitbringt, sehe ich einfach nicht. Da sind sie auf allen Positionen gut genug. Und Cross-Matches sind überall interessant. Aber du kannst das alles durchfüttern. Ich meine, du hast ja bei den Nets nicht überall Leute, wie gesagt, Joe Harris. Kannst du einen JJ Redick gegen Joe Harris stellen? Klar. Ist das irgendwie trotzdem noch ein Mismatch, weil Joe Harris physisch deutlich, deutlich stärker ist und größer ist? Klar, aber ist das was dir wehtut? Nee, also greift einfach, die 76ers sind zu gut. Wir sehen da 2K-Rating, Team-Rating sehen wir bei den Sixers meinetwegen eine 89 und bei den Nets ist es halt leider erstmal nur noch eine 81. Das ist einfach so.
Finde ich auf jeden Fall den perfekten Schluss für diese Diskussion, dass wir es mit 2K-Ratings am Ende des Tages aufgelöst haben. Bin ich komplett bei dir. Also so, man muss das nicht überall analysieren.
Aber ich bin auch ein Fünfter.
Gerne. Finde ich auch geil. Ja, Chapeau. Bin ich auf jeden Fall. Chapeau vor allem. Warum Chapeau? Aber High Five haben wir auf jeden Fall ähnlich. Chapeau, Klack. Ich bin auf jeden Fall dabei, dass manche Serien, auch das sehen wir immer wieder, so ein bisschen überanalysiert werden. Und das ist dann auch sowas wie, boah, wer verteidigt denn den Lead Attack Guard der Nets? So, ja, da haben die Sixers ein Problem und die Nets sind da verhältnismäßig gut besetzt. Aber come on, wir reden halt immer noch über D'Angelo Russell und auf der anderen Seite 5 legitim bessere Basketballer als D'Angelo Russell, die auf dem Court stehen bei den Sixers. Also da darf man dann auch mal irgendwie so ein bisschen auf dem Boden bleiben.
Wer verteidigt eigentlich Ben Simmons? Haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Safe. Und die besten 5 Spieler auf der Platte oder zumindest nominell spielen alle bei den Sixers. Das ist nämlich deren Starting 5. So, also da muss man jetzt auch nicht groß irgendwie in die Tiefe gehen und sich überlegen, wie die Nets da vielleicht doch und so. Wenn das Talent Gap, nennen wir es mal so groß ist, wie es in dem Fall für mich zumindest ist, dann reden wir eher darüber, wie eng es werden kann, was Spiele angeht, aber nicht daran, wer die Serie gewinnt. Vielleicht im Gegensatz zur letzten Serie, die wir noch offen haben. 4-5 Matchup, tendenziell natürlich immer auf dem Papier eins der spannendsten. Dieses Matchup hat sich schon relativ lange angezeichnet. Es war eher so ein bisschen unklar, wer da am Ende des Tages den Homecourt haben wird. Wir reden über die Celtics und die Pacers, die recht lange schon so halbwegs eingeloggt waren, auch wenn Boston am Ende nur 2 Spiele weniger gewonnen hat als die Sixers. Aber sind auch nur ein Spiel vor den Pacers. Es war recht lange klar in den letzten Wochen, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich glaube, wir waren nicht die Einzigen. Wahrscheinlich hat mehr oder weniger jeder dann auch darauf getippt, dass Boston sich dann trotz so ein bisschen einer mittelmäßigen Saison vielleicht dann auch Homecourt sichern wird. Meine Frage an dich, wie spannend ist diese Serie? Ist es ein legitimes 4-5 Matchup, wo wir drüber reden, dass das Auswärtsteam der 5th Seed, wenn man so will, das Ding gewinnen kann? Trotz Fehlen von Victor Oladipo, wenn ich mir die Regular Season Series angucke, dann geht die mit 3-1 an Boston. Ist das repräsentativ? Muss man sich mal anschauen. Sie haben vor einer knappen Woche nochmal gespielt. Da hat Boston die Pacers dann doch relativ deutlich zerschossen. Irgendwie mit 20 ist das, glaube ich, am Ende ausgegangen. Schon so ein Spiel, wo man so vorher drüber geredet hat. Kann ein bisschen vorentscheidend sein, wer am Ende Homecourt hat. Da hat Boston dann einfach mal kurz gezeigt, wer in meiner Welt zumindest dann doch einfach klar qualitativ besser ist bei allen Problemen. Will trotzdem dir den Vorzug lassen, zu dieser Serie deine 5 Cent zu verlieren. Ist es wirklich legitim knapp? Was machen wir aus den Pacers, die irgendwie geil sind, aber irgendwie auch echt nominell, also in einer ganz anderen Talentebene unterwegs sind als die Celtics? Wie viel Sorgen machst du dir um Boston? Was geht ab?
Das ist eine Serie, da weigere ich mich komplett in irgendwelche Analytics zu gehen und wirklich, jetzt da groß rum zu analysieren, weil für mich steht da einfach die Überschrift, ich traue dem Braten einfach nicht bei den Pacers. Ich traue ihm einfach nicht. Ich glaube, wir werden in den Playoffs sehen, dass Miles Turner nicht ein Defensive Player of the Year Kandidat sein sollte. Ich glaube, dass die Defense nicht so real ist, wie sie es vielleicht in der Regular Season den Anschein gegeben hat. Ich glaube, dass die Celtics eine riesen Upside haben. Ich glaube dazu sogar, dass gerade im Matchup gegen die Pacers es ein Blessing in Disguise sein könnte, dass ein Marcus Smart ausfällt und die Celtics auf ihr nominell stärkeres Offensiv-Lineup setzen. Weil wenn die Celtics das machen und auf Offense setzen, und das ist für mich der Riesenschlüssel. Ich meine, es könnte ekelhaft werden und die Pacers sind ein Team, die das rausgrinden kann und auch so eine Low-Scoring-Series da wirklich halten können, dann haben die Celtics im Zweifel Probleme, Scoring zu generieren, abseits Kyrie Irving. Aber wenn wir da wirklich ein Lineup sehen oder viele Lineups sehen mit vielen, vielen Scorern, die da Vorteile haben sollten, Kyrie, Gordon Hayward, natürlich auch ein Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford, dann gibt es für mich da absolut keine Gefahr. Also es darf einen irgendwie aus der jungen Historie... Ja, Gegenfrage.
Ich habe eine Gegenfrage. Du traust dem Braten bei den Pacers nicht, das kann ich komplett verstehen. Aber haben die Pacers nicht genau letztes Jahr genau das bewiesen? Da haben wir den Braten auch nicht getraut. Da hatten sie einen Victor Oladipo dabei und trotzdem haben wir den Braten nicht getraut. Und sie haben bewiesen, dass sie in Anführungsstrichen real sind. Dass sie das, was sie in der Regular Season gebracht haben, auch in den Playoffs auf die Platte gebracht haben. Das haben sie dieses Jahr wieder getan, trotz einer Saison, wo Victor Oladipo nicht wahnsinnig viele Spiele gemacht hat, wie sie alle abgeschrieben haben und alle gesagt haben, jetzt geht's deutlich in den Fahrstuhl und eher so ins Untergeschoss, was das Seeding angeht. Da kann eigentlich nichts mehr gehen. Haben sie nicht eigentlich so diesen Benefit of the Doubt, haben sie sich den nicht eigentlich verdient, dass man sagen muss, wir haben ihn letztes Jahr nicht getraut, sie haben uns das Gegenteil bewiesen, müssen wir ihnen nicht dieses Jahr eigentlich so einen kleinen Vertrauensvorschuss geben?
Nee. Einfach aus dem Grund, dass die Cavs nicht gut genug waren als Team. Also, nee, sehe ich persönlich
nicht. Du machst es wirklich an der Schwäche der Cavs fest im letzten Jahr.
Ja.
Kann ich verstehen. Dann ist es jetzt meine Aufgabe, gegen zu argumentieren. Ich kann es leider nicht. Also tatsächlich auch da nochmal Thema Netrating, sind Boston irgendwie das 6. beste Team, die Pacers das 10. beste Team. Das deutet alles auf eine sehr enge Serie. Für mich stehen hier am Ende Boston in 5 aus ähnlichen Gründen. Ich traue den Pacers nicht 100% über den Weg. Ich traue ein bisschen mehr zu als dir. Aber ich sehe einfach eine brachiale Upside bei den Celtics.
Du traust den Pacers mehr zu als mir. Das trifft mich.
Ich traue den Pacers mehr zu als du, habe ich versucht zu sagen. Ich traue ihnen tatsächlich auch mehr zu als dir, zumindest was Basketball in den Playoffs angeht. Ja, du weißt, was ich versucht habe zu sagen. Ich sehe bei Boston einfach, die sind für mich, und man muss ja auch mal sagen, bei aller Kritik, da stehen trotzdem fast 50 Wins. So, es ist jetzt auch nicht so, als hätten die irgendwie gar nichts auf die Kette bekommen dieses Jahr. Das ist ja nichtsdestotrotz bei all dem, was wir immer gerne kritisieren bei Boston, oder was heißt wir, was man gerne kritisiert, ist das eines der besseren, eines der Top-Teams der Liga. So, und das auch legitim. Ich glaube, dass es bei denen in den Playoffs nur besser werden kann. Ich glaube, dass sie wirklich, was eigenes Leistungsniveau angeht, am unteren Ende der Skala unterwegs waren, trotz einer sehr, sehr starken Kyrie-Saison. Wir haben bei Tatum so ein bisschen Stagnation, vielleicht sogar Rückschritt gesehen. Gordon Hayward ist ein absoluter X-Faktor, so. Nicht für diese Serie, aber grundsätzlich, weil niemand so richtig weiß, was man kriegt. Da stehen dann auf einmal 20 Punkte oder 21 bei 9 aus 9 vor ein paar Nächten. Da steht dann aber auch gern mal eine 1 aus 15, weil irgendwie er noch doch nicht so richtig wieder der Alte ist. Das wird er auch am Ende dieser Playoffs nicht sein. Das gehört irgendwo auch ein bisschen dazu, zu so einer Verletzung. Aber ganz ehrlich, wenn Boston das Ding wirklich eng macht und wirklich, wirklich die Rotations auf echten, legitimen Playoff-Basketball runterkürzt und sich vorbereitet. Das ist ja immer das Argument gewesen, was Kyrie die letzten Wochen immer wieder rausgeholt hat, wenn es hieß, ey, warum läuft es bei euch nicht so? Er hat immer wieder gesagt, wartet mal ab, wenn wir erstmal schemen und uns wirklich vorbereiten auf eine Playoff-Serie, wartet mal ab, was dann kommt. Da ist auch immer ein bisschen Kyrie-Overperformance und Overconfidence und so weiter und so fort dabei. Das gehört mit dazu. Ich glaube aber, dass Boston tatsächlich ein Team ist, dem das mit am besten tun wird, was so die Playoff-Teams angeht, die da am meisten Upside haben, wenn es wirklich darum geht. Eines der vielen Gesichter, was sie da auf die Platte bringen können, sei es groß mit Baines und Horford, sei es komplett klein mit Horford auf der 5 und irgendwie 4 mehr oder weniger gleich großen Forwards drumherum. Sie können wahnsinnig viel machen und ich glaube, dass ihnen das sehr, sehr gut tun wird, dass auch der Coach in den Playoffs wieder relevanter werden wird, was einzelne Serien angeht. Und da müssen wir nicht drum herum reden, dass Brad Stevens einer der besseren, wenn nicht besten der Liga ist. Ich glaube, dass das Ding auf dem Papier deutlich enger ist oder gemacht wird oder gerade dasteht, als es eigentlich wird. Und ich glaube, dass die Celtics das sehr souverän gewinnen werden und wir am Ende nach der ersten Runde eher wieder drüber reden werden. Haben wir die Celtics vielleicht zu früh abgeschrieben? Haben wir sie unterschätzt?
Sind haben
sie
wir
vielleicht
zum
doch
nicht
eines
gemacht.
Der besten
das das
Teams?
Gute.
Ja, ja. Mit wir meine ich auch eher so Basketballöffentlichkeit. Ich glaube, dass das wirklich
so ein
Learning sein wird, dass wir alle sehen werden. Hoppala, vielleicht ist Boston doch ein Team, was ganz schön gut sein kann.
Nee, also sagen wir mal wirklich so, sollten die Pacers das richtig, richtig knapp machen, ähnlich wie es bei den Cavs im letzten Jahr war, dann werden mir wirklich die Augen geöffnet, weil ich habe inzwischen das Selbstbewusstsein, die Liga so lange verfolgt zu haben, auch in den Playoffs und da Dynamiken erkennen zu können, dass ich es mir wirklich einfach nicht vorstellen kann. Und das würde fundamentell was in meinem Basketballverständnis verändern, wenn die Pacers das leisten können. So, dann wäre es im Zweifel Kritik an den Celtics und dass da einfach große Probleme sind, die ich vorher nicht erkannt habe, aber das wäre schon wirklich enorm, weil für mich, ey, wenn ich Storylines spinnen will, dann sage ich, Al Horford zieht Miles Turner mal richtig die Ohren lang, dann wird da ein Marcus Morris, wenn er das erste Mal gegen Sabonis steht, wird er wahrscheinlich seine Mutter erstmal beleidigen, so, und dann hat Kyrie Irving einfach kein Matchup, kein defensives Matchup gegen die Pacers. Wer soll den denn verteidigen? So, Darren Collison soll die Lösung sein? Weiß nicht, gut, du kannst Corey Joseph meinetwegen reinschmeißen, der ist ekelhaft, aber ich meine, das ist es einfach nicht. In Tyreek Evans, nee, ich sehe es einfach hinten und vorne nicht.
Bin ich komplett dabei und tatsächlich ist ja auch da dieses, wenn man sich zusammenspinnt, wie ist der Weg für die Pacers, diese Serie zu gewinnen, und dann guckt man mal ernsthaft rein in die Lineups. Das ist schon schwierig. Also da muss halt dann schon ein Wes Matthews eine Out-of-Body-Experience haben. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Ist ja auch das, was er halt die letzten Jahre so macht. Aber das ist ja trotzdem, also da muss man ja schon absurd kreativ werden. Wie soll es denn sein? Wer soll der beste Spieler der Serie werden? Genau. Der beste Spieler der Serie muss mal als Turner sein oder Domantas Sabonis. Da steht auf der anderen Seite ein Al Horford, der wahrscheinlich auch da das Thema Trust in den Playoffs. Wenn ich weiß, dass jemand in den Playoffs liefert, dann ist es Al Horford. Ich weiß es auch von einem Kyrie Irving. Ich weiß es auch von einem Marcus Smart. Gordon Hayward ein bisschen ein Fragezeichen, aber die Celtics sind einfach viel, viel, viel besser. Und das kann sich am Ende, auch das nochmal Shoutout, ich glaube rückwirkend an, ich glaube Brian Windhorst war das, der vor ein paar Jahren mal dieses Margin of Error, also quasi Fehlerspielraum, Fehlertoleranz aufgemacht hat. Da ging es um die Warriors, wo einfach die Quintessenz war, die Warriors, ey, Alter, die können halt 80% spielen, das langt halt. Die haben so viel Raum, nicht perfekt zu spielen, weil sie so viel besser insgesamt sind. Und ich glaube, das ist die große Überschrift in dieser Serie. Wenn die Celtics 85% von ihrem Leistungsniveau spielen, dann wird es reichen. Wenn sie drunter sind, dann kann es eng werden, aber da musst du auch erstmal hinkommen. Ich glaube, sie sind einfach so signifikant viel besser, dass schon ein mittelschweres Wunder passieren muss, dass sie diese Serie nicht gewinnen. Von daher bin ich bei Boston in 5, du wahrscheinlich auch. Vielleicht gehst du sogar in 4, ich weiß nicht, wie viel du den Pacers zutraust.
Bleib mal ein bisschen radikal. Ich gehe in 4 und für mich, Brad Stevens haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Das wird für mich nämlich interessant, weil Brad Stevens nach dieser turbulenten Regular Season minimal in Kritik geraten, nicht wirklich eigentlich, weil viele ihn natürlich noch extrem hoch angesiedelt haben als Coach, auch völlig zu Recht. Aber das ist jetzt halt die große Frage. War das in der letzten Saison, in den Playoffs, als die Celtics fast in den NBA Finals standen, war das irgendwie Magie? War das so dieses, ja, ein limitiertes Team rauft sich zusammen? Oder war es eigentlich das komplette Gegenteil, dass ein Brad Stevens, dass wenn er Zeit hat, sich auf Matchups auf eine Playoff-Serie vorzubereiten, dass er einfach so einen guten Matchplan wirklich daraus zaubert, dass er selbst mit diesen limitierten Celtics, ohne Kyrie Irving, ohne viele wichtige Spieler, da sowas rausgezaubert hat? Ja, weil dann sollten sich die Teams da wirklich langsam Sorgen machen, weil dann sehen wir natürlich ganz andere Celtics mit auch wirklich Potenzial für verschiedene Anzüge, was ich ja immer gerne wieder erwähne, mit einem Baines, den du dann immer wieder reinschmeißen kannst, mit Riesen-Lineups bei den Celtics, mit ganz, ganz kleinen Lineups bei den Celtics. Ich freue mich einfach riesen drauf und das will ich einfach nochmal erwähnen, weil ich da auch nochmal Brad Stevens als X-Faktor, als Coach viel zutraue. Und das ist der Timer und perfektes Timing. Wir sind durch.
Chapeau Clark, der Fünksche Herrensalon hat auf jeden Fall für Anzüge und andere Käufe des männlichen Alltagsbedarfs wieder geöffnet. Finde ich geil, dass für den Playoffs du wieder deine Anzug-Analogie rausgeholt hast. Es ist an der Zeit. Und ich bin gespannt, wann wir das nächste Mal drüber reden. Vermutlich werden es die Celtics sein, die einfach safe, die haben halt so ein Armani-Ding, die haben so ein maßgeschneidertes, tailor-made, handmade, komplett 320 mal abgesteckt und abgemessen Ding für 29.000 € haben sie im Schrank. Die haben aber auch einen richtig geilen Jogger. Und auch ein Jogger ist ein Anzug. Damit lassen wir das hier vielleicht mal stehen.
Der gute alte Präsentationsanzug, so wie man es vom Fußball kennt.
Oh ja. Ausgehanzug. Und wie ist der andere noch? Trainingsanzug. Ausgehanzug, ey. Was für Zeit. Ausgehanzug. Ey. Da hat sich auch irgendein Zeugwart in der Kreisklasse C mal so richtig was ausgedacht, ne?
Boah, und wie hässlich die immer waren, ne? Aber manche Leute waren trotzdem noch stolz genug, das dann abends, am Freitagabend in der Stadt anzuziehen, um dann zeigen zu können, dass du, keine Ahnung, ich würde jetzt Tus Gellerton sagen, da tue ich einigen Unrecht gerade.
Wow. Mir unter anderem. Das, also wirklich. Warst du früher auch Typ, der gesagt hat, pass auf, ich weiß, es kostet mich irgendwie 50 Cent, wenn ich das Oberteil vom Ausgehanzug nicht anhab, aber für den Style bin ich bereit, diese Strafe zu investieren? Weil das war ich auf jeden Fall. Ich habe früher immer das Unterteil angezogen. Ja gut, du warst meistens gar nicht da.
Ich
ne?
habe
du
den,
hast einfach unentschuldig gefehlt.
Bei den Teutonia Uelzen habe ich den absoluten All-Time-Record für Strafen in der Mannschaftskasse wirklich, glaube ich, gestellt. Ich musste, glaube ich, mal für 3 Monate 120 Euro bezahlen.
Einen Titel hast du auf jeden Fall. Also egal, was mit deiner sportlichen Karriere noch passiert, einen Ring kannst du dir von mir aus schon anbinden.
Ja, sehr schön. Damit sind wir durch für die Playoff-Previews. Wir haben natürlich schon gesehen und da auf jeden Fall auch nochmal Shoutouts an unsere Moderatoren, die gerade einen undankbaren Job haben, glaube ich, bei uns.
Aber auch massiv geilen Job machen.
Ja, aber das sehr gut regeln. Also auch da nochmal an der Stelle, tut uns leid, dass wir da jetzt vielleicht nicht so aktiv sind, aber das haben wir auch schon erklärt und das ist der Grund, warum es Moderatoren gibt und wir haben das Vertrauen in euch. Wir können da einfach nicht so aktiv reinsenfen und wir ja, geben das gerne euch gegenüber und wir haben das Gefühl, ihr macht das gut. Also ein bisschen Tohu Wabuhu in so einer großen Facebook-Gruppe ist immer am Start.
Kannst du das nochmal sagen?
Tohu Wabuhu. Und das wird okay. Auch später nochmal kommen, nee, bei den Tiglis und Fünklis, weil so nenne ich meinen neu kreierten Drink übrigens. Nein, aber das macht ihr gut, von daher, aber da wird fleißig über die Playoffs diskutiert, von daher haben wir da auch schon viel gelesen, aber selbstverständlich könnt ihr auch unsere Takes wie immer aufnehmen, da Diskussionen zu gestalten und dann denke ich mal, freuen wir uns wirklich auf die Playoffs.
Bin ich komplett dabei, möchte mich dem Shoutout für unsere Mods in Namen Michael Kramer, Robster, Frieden, Tim Frey und Tobi Tuckelton, ich hoffe, ich habe da niemandem Unrecht getan, ich kann sie sogar auswendig, mein Freund, das hier nur einfach schon mal
hätte ich auch gekonnt. Ganz ehrlich.
Das ist stabil. Massives Shoutout für die Arbeit in unserer Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer, die ich glaube jetzt auf 2.500 Mitglieder langsam zugeht. Kann man sich vorstellen, wie viel Arbeit es ist. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Würde mich auch freuen, wenn wir zu unseren Takes und Predictions
und auch nochmal unseren Podcast-Post was lesen Jungs, würden. Reißt euch wirklich zusammen. So ein Moderatorenjob ist nicht einfach und du wirst immer irgendwelchen Leuten ans Bein pissen. Aber ey, fühlt euch doch da mal ein bisschen in diese Rolle rein, dass ihr da wirklich für Ordnung sorgen müsst. Also niemand wollte früher Klassensprecher sein oder sich da irgendwie Mühe geben oder irgendwas organisieren, aber das ist echt nicht leicht. Also Benefit of the Doubt wirklich für unsere Moderatoren. Also reißt euch da mal bitte zusammen, sonst greifen wir demnächst echt nochmal ein.
Kann ich nur unterschreiben und würde dir das Wort überlassen, weil du Teglis und Fünklis verteilen wolltest heute, glaube ich, aus gutem Grund.
Ja, ja.
Dann und bitte cue den Einspieler, falls du ihn am Start hast.
Ja, das ist absoluter Zufall, aber er ist da.
Ich gebe dem neuen Album von Biebs 5 von 5 Teglis. Und jetzt alle! This is too late, I'm sorry. Ja, was denn, Tegli? Teglis und Fünklis.
Fünklis und Teglis.
Also das Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal zu checken, wann Biebs endlich ein neues Album droppt. Und Scheiß, der Einspieler ist so alt und wir haben schon so lange nicht mehr diese Rubrik gehabt, dass
der
das schon fast outdated ist.
Der wird doch erstmal glaube ich. Das ist eigentlich ein Thema für Kaffeeklatsch. Ich glaube das wurde mir irgendwo zugeworfen.
Das ist krank.
Ich dachte mit Selena Gomez und dann habe ich rausgefunden, dass sie seit 18 Jahren nicht mehr zusammen sind. Aber da siehst du, wie gut ich informiert
bin. Man hatte mal gehofft, dass sie wieder zurückkommen, aber...
Hat man?
Ja, doch. Irgendwie war das... Oh Gott, das wird stark, bevor wir den nächsten Einspieler hier wirklich raushauen müssen. Also Biebs, 2019, ich sehe gerade, Gerüchte, 2019 kommt ein neues Album. Ich freue mich riesig
wichtig.
Drauf. Also ich bin weiterhin nicht. Ein Belieber. Und kommen wir zu den Teglis und Fünklis und Fünklis und Teglis.
Ich
und
möchte die Rubrik erklären, Teglis bevor du anfängst. Vergeben.
Wie bitte?
Ich möchte die Rubrik erklären, bevor du anfängst.
Ja, mach
damit
das,
du noch mal
sonst geht's
kannst.
Wieder in die Hose.
Wir haben es, glaube ich, eine ganze Weile nicht gemacht. Eine unserer Off-Topic-Rubriken ist relativ simpel. Alles in der heutigen Welt wird rezensiert, wird bewertet und wird irgendwie... Von 0 bis 5 und 1 bis 10 und frag mich was, muss irgendwie sich einer Quantifizierung, einem Rating unterwerfen. Das macht auch an uns nicht halt. Wir haben eine Rubrik geschaffen, mit der wir Dinge des alltäglichen Lebens bewerten können. Das kann, weiß ich auch nicht, ein neues Album, ein Konzerterlebnis, eine Fußcreme oder was auch immer sein. In Dirks Fall ist es jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ein Drink, den er sich vor diesem Podcast gemischt hat. Es kann alles sein, es können Erlebnisse sein, es können Gerüche, Geschmäcker, Gefühle, was auch immer sein. Von 0 bis 5. Da Dirk muss natürlich Teglis verteilen. Wenn ich sie verteile, müsste ich Fünklis verteilen. Also es ist immer andersrum. Es geht von 0 bis 5. Man kann auch halbe vergeben, wenn man sich gar nicht sicher ist. Ich bin sehr gespannt. Was ist dein Drink? Er heißt ja offensichtlich Tohu Wabuhu, wenn du das so komisch betonst. Was ist drin? Wie viel Teglis hat sich das Ding verdient und warum?
Also an erster Stelle natürlich nochmal Drink Responsibly, Hashtag, aber man muss das jetzt wirklich nochmal erklären. Und als
Drink Responsibly, aber die Kampagne von Dirk Funk.
Ich will das jetzt einfach nochmal erklären, weil viele verstehen das, glaube ich, immer falsch, wenn wir dann immer erzählen und das haben treue Hörer wissen es natürlich, dass es zu unserem Podcast ganz gerne mal ein Getränk gibt. Das Ding ist halt, und um den Schlenker mal kurz zu machen, einige von euch, die mit Sicherheit dann wieder fleißig sind, und ihr seid ja auch echt alles, ne, nimmt alle Krumen auf und auch wollt da vielleicht ein bisschen Dirt eventuell auf uns bekommen, haben vielleicht ein paar mitbekommen, dass ich inzwischen podcastmäßig zweigleisig fahre. Dass ich einen zweiten Podcast unter anderem geöffnet habe, einen Volleyball-Podcast, und da auch sehr produktiv war in letzter Zeit. Und das würden, glaube ich, viele mir jetzt irgendwie so auslegen, ja hier, was machst du denn jetzt da, und jetzt kam hier kein IGVS und irgend sowas, aber das ist ja genau der Punkt. Wenn wir einen Podcast aufnehmen, ist es nicht nur für unsere Community und nicht nur Output, es ist wirklich jedes Mal ein Fest, weil der Grund, warum wir nicht so oft produzieren können, ist, dass die Zeit einfach nicht da ist. Und die Zeit ist auch in dem Sinne nicht da, dass Arne und ich auch nicht immer die Zeit haben, jeden Tag, jeden zweiten Tag wirklich persönlich als Best Mates, als mein Trauzeuge privat quatschen zu können. Und Vorgespräch thematisch gibt's eigentlich nie, aber jedes Mal vom Podcast nutzen wir zumindest mal die Chance, uns mal eine halbe Stunde mal wieder austauschen zu können, und freuen uns da riesig. Und dementsprechend, was macht man zu einem Fest? Man macht sich ein Getränk auf. Und das ist auch ganz klar, und von daher habe ich mir heute einen Drink gemischt, und ich bin jetzt gespannt, ob du gleich spontanes Nasenbluten bekommst als Gin-Fan, weil es ist eine neue Gin-Kreation. Und da will ich dich direkt mal fragen, bist du da so ein Ur-Gin-Nazi, dass du wirklich sagst, boah, für mich gibt's hier nur meinetwegen Moskau Mule oder was auch immer, oder es gibt nur diese ein, zwei klaren Dinger, die da fest im Gin-Regelwerk sind, oder bist du da auch offen für kreative Vorschläge?
Nee, also so, ich bin da überhaupt nicht wahnsinnig doll festgelegt. Ehrlicherweise trinke ich, wenn ich überhaupt Longdrinks trinke, dann trinke ich Gin, der übrigens nicht in Moskau Mule ist. Also das ist nur mal vorweg, Moskau Mule besteht aus Wodka, Ginger Ale, Limettensaft.
Ach du Scheiße.
Dies, das ist auf jeden Fall kein Gin. Ich bin großer Fan von ganz klassischem Gin Tonic, habe mich auch mal damit beschäftigt, zu welcher Gin-Sorte, welcher Tonic passt und dies und das. So Gin Basil Smash, also mit Basilikum, trinke ich sehr, sehr gerne, aber ich bin völlig offen, was Longdrinks angeht, und ich bin ja absolut experimentierfreudig. Ich finde, es ist wichtig, sich loszulösen von Konventionen grundsätzlich im Leben, bei allem, also halte ich gar nichts von, Konventionen absolut in die Tonne. Aber auch beim Thema, was mischt man zusammen, was macht man nicht, mach doch einfach, lass es doch mal laufen. Ich glaube da wirklich auch an die Macht der Improvisation, dass du einfach mal so ein bisschen was passieren lässt und das einfach nur nach Intuition machst. Also wenn ich Koch wäre, wäre ich so wie Tim Mälzer, der hat einfach so Rezepte, braucht kein Mensch, lass doch einfach mal passieren und gucken, und aus dem Bauch raus, dann wird das schon schmecken. Von daher bin ich echt gespannt auf die Kreation jetzt und bin absolut, also ich bin da nicht so, dass man sagt, das macht man mit Gin nicht. Mein Gott, Alter, man lebt nur einmal. Schmeiß es alles zusammen, guck, was rauskommt. Im schlimmsten Fall schmeckt es halt nicht, dann trinkst du es halt nicht normal. Also was hast du zusammengewürfelt, in welcher Reihenfolge und warum?
Aber wichtiger Punkt nochmal, weil, ey, Geschmäcker sind verdammt nochmal verschieden. Also dieses Urprinzip regiert seit Jahrtausenden und das bleibt auch weiter so. Es muss nicht immer die Weinreduktion sein. Es gibt immer noch Leute in unserem Alter, die haben, ey, Nudeln mit Ketchup einfach als Lieblingsgericht, weil es im Zweifel einfach schmeckt. Recht. Also von daher, es schmeckt auch wirklich. Unterschätzt. Und von daher, bei Drinks geht da auch vieles. Und für mich war die Basis erstmal, ich nehme ein großes Glas.
Der Anfang dann, jedes guten Drinks fängt mit einem großen Glas an.
Ja, erstmal ein großes Glas nehmen. Dann Jugend, so viel Gin, dass es scheppert, aber nicht zu viel. Ja, und dann für mich die erste Zutat tatsächlich, und zwar überraschend, weil nicht irgendwie Tonic oder Bitter Lemon oder irgendwas, meine erste Zutat, die ich direkt assoziiert habe mit einem geilen Gin-Getränk, Sauerkirsch-Nektar.
Lange Kunstpause.
Ich dachte, da kommt jetzt direkt was.
Ich finde das gut, dass du das einfach mal sacken lässt, weil also für mich bei Sauerkirsch gibt es eigentlich, ich kenne mich da nicht so aus im Game. Ich war früher immer jemand, ich habe auf jeden Fall mir derbe gern so Schattenmorellen gekauft und den Saft davon getrunken. Also dann einfach quasi die Kirschen abgegossen für was weiß ich für einen Kuchen und fand es einfach ein Highlight, dieses Wasser, was so von Kirschsaft aufgesogen ist, zu trinken. Ich weiß nicht, ob das einhergeht mit Sauerkirsch-Nektar. Vor allem Nektar. Was ist überhaupt Nektar? Nektar ist einfach zähflüssiger, ne? Also was unterscheidet Nektar von Saft?
Das musst du, glaube ich, eine Biene fragen. Aber erstmal finde ich, ist die nächste Geschichte. Also Kirschen sind für mich was richtig Geiles. Aber Schattenmorelle habe ich ja wirklich die größten Negativ-Assoziationen überhaupt. Wie kacke hört sich das denn an? Ich denke an was
Weil du denkst, dass es ein Fisch
ist. Ich denke an was Ekliges.
Du denkst an eine Forelle. Das ist dein Problem.
Ich denke an die Forelle, ja genau. Alles klar. Na gut, wir machen weiter mit der nächsten Zutat. Also, eine gesunde Portion Kirschnektar, dann hast du erstmal auch eine schöne Farbe. Dann, weil ich kein Tonic hatte und einfach nur Resterampe gegangen bin, ein bisschen mit Bitter Lemon aufgefüllt und obendrauf, wirklich nochmal als Kicker, die gute alte, und da mache ich kurz Werbung, weil unterschätzt und auch relativ günstig, von Mio Mio die Cola-Mate.
Ja.
Als Finisher.
Ja, ist ein Begriff. Ich finde, also erstmal Chapeau daran, was du für Fachbegriffe benutzt. Also als Finisher, so als wäre das so Kopfnote, Bauchnote, Basisnote und so, als wäre das wie ein guter Drink ist ein gutes Parfüm. Hallo. Falls den Satz noch nie jemand gesagt hat, dann claime ich den jetzt für mich. Wenn ihr den in 120 Jahren auf dem Kalender stehen seht, ich war's. Ohne Mist, ein guter Drink ist ein gutes Parfüm. Da gibt's doch auch so Kopfnote und wie heißt das noch? Basis oder Bauchnote? Ich frag mich was. Aber ich glaube, so ist das mit dem Drink auch. Was ist denn überhaupt das Geheimnis eines guten Drinks? Mach dir eine Basis. Das ist in dem Fall bei dir anscheinend so viel Gin, dass es scheppert, was ich schon erstmal, da kann man relativ wenig falsch machen hinten raus. Das ist eigentlich fast egal, was du da noch reingießt. Finde es gut, dass du auch mal einen anderen Weg gehst und vielleicht, also bist du da auch so ein bisschen farbenorientiert? Weil bei mir passiert sowas gerne so, auch eher aus so einer optischen Ästhetik, weißt du? So von wegen, jetzt brauche ich noch was, jetzt ist es mir zu rot, jetzt brauche ich was das ein bisschen ausgleicht, vielleicht was Gelbes, dann fliegt vielleicht noch mal ein bisschen Bananensaft rein oder so. Man muss einfach mal gucken, wohin einen die Reise treibt. Also wie gehst du das an, so einen Drink zu mixen? Ist es optisch? Ist es quasi, gehst du davon aus, wie es schmecken kann oder lässt du es einfach passieren?
Also war so ein bisschen erstmal der viel-hilft-viel-Einsatz, also ja, misch viel rein, dann schmeckt zum Zweifel gut. Wobei das eigentlich eher falsch ist, ne? Sollte man eher nicht machen. Nee, aber wahrscheinlich unterbewusst auch mit der Farbe, weil dunkelrot, meine Lieblingsfarbe, und so sieht auch der Drink aus. Also wirklich eine schöne Geschichte. Und ich finde gerade hinten raus nochmal so ein bisschen diese Cola, die diese Martin-Note mit drin hat, oh, exquisit wirklich hinten raus. Also im Abgang.
Also ich muss ja tatsächlich sagen, wenn ich mir das jetzt vorstelle, klingt also maximal ekelhaft. Will von dir jetzt aber natürlich wissen, wie viele Teglis hat sich die, also nee, zwei Sachen, der Drink, ach nee, den Namen haben wir schon, ne? Tohu Wabohu heißt ja dieser Drink, mit einer zweifelhaften Betonung auf der dritten Silbe auf jeden Fall. Wie viele Teglis hat sich das Ding verdient und für welchen Preis würdest du den im Club verkaufen?
Boah, wenn wir mein Glas nehmen, was ich hier gerade vor mir stehen habe, dann wird das eine kostspielige Angelegenheit. wie viele Teglis kann ich vergeben? Also ich vergebe, glaube ich, wirklich, ein bisschen Luft nach oben müssen wir lassen, aber ich finde das schon sehr, sehr gelungen. Sehr, sehr gelungen. Natürlich prozentual muss ich das Rezept eventuell mal rausgeben, aber ich würde da schon 4 Teglis wirklich für vergeben. Also wäre ich dankbar für, so einen Drink im Club zu bekommen. Und da kannst du ganz gerne auch mal wirklich ein Premium zahlen für.
Das ist heftig. Das finde ich heftig, aber mein Gott, in ein paar Jahren, wenn ihr das nächste Mal irgendwo, weiß ich nicht, den Kiez rauf und runter lauft und nach dem dritten Sex on the Beach denkt, jetzt vielleicht doch ein Tohu Wabohu nochmal als Absacker hinten raus, denkt an Dirk Funk.
Das will ich bitte mal haben, dass irgendwer aus unserer Community mal schön rappelvoll irgendwo hingeht und dann an die Bar und ein Tohu Wabohu fordert und dann der entgeisterte Barmann dann irgendwie nachfragt, ja, was soll denn die Scheiße? Und dann erklärt ihr ihm das mal. Und dann mal die Reaktion zu bekommen, was der dazu sagt. Im Zweifel mixt er es vielleicht, das wäre geil.
Da deutet sich die dritte große Karriere im Leben des Dirk Funk an. Also verdient hättest du es, das waren Teglis und Fünklis, Fünklis und Teglis. 4 Stück für einen fragwürdigen Drink aus der Hand und Feder von Dirk Funk. Aber warum nicht? Man muss es machen.
Ja, und dementsprechend sind wir dann auch schon durch. Gute, solide Episode. Ja.
Stabil. Gut geliefert, würde ich sagen. Stabil geliefert auf jeden Fall, ja. Das sind unsere Playoff-Previews, wenn man so will. Zumindest die Erstrunden-Previews. Also unsere Meinung, Analysen, Assessments, was auch immer zur Runde 1 der Playoffs, die jetzt in den nächsten Tagen loslegen wird. Ich freue mich richtig doll drauf. Ich hoffe, ihr freut euch ähnlich doll drauf wie wir. Wenn ihr das ganze Ding, was wir hier machen, supporten wollt, lasst uns eine Review bei iTunes da. Da kommt in den letzten Tagen wieder relativ viel rein. Finde ich geil. Also freut mich immer. Wahrscheinlich sogar am meisten so eine geile iTunes-Review oder ob es iTunes ist oder Peng, aber eine Bewertung in irgendeinem Podcatcher eurer Wahl finde ich immer richtig geil, weil da kriegen wir wirklich mal Instant-Feedback und das geht, sieht man auch nach außen und hilft auf jeden Fall, dieses ganze kleine Ding hier ein bisschen größer zu machen. So klein ist es gar nicht mehr. Finde ich geil, also wer sich da berufen fühlt, freue ich mich drüber. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber, und ich möchte dir die Abmoderation überlassen und die letzten Famous Last Words von Dirk Funk an diesem wunderschönen Donnerstag.
Ja, also an der Stelle natürlich, weil ich es nochmal angeteasert habe, jeder, der sich nur vielleicht ein Körnchen für Volleyball interessiert, kann gerne mal bei dem Podcast Ohne Netz und sandigen Boden reinschauen. Jeder, der mir persönlich einfach auch nur einen Gefallen tun will, der kann gerne trotzdem diesen Podcast bei iTunes suchen und da eine Rezension, 5 Sterne natürlich hinterlassen. Das wäre auf jeden Fall auch ganz nett, bringt natürlich wie auch uns hier jeden weiter. Und dann bin ich gespannt, und das will ich auch nochmal teasern, nicht, dass jetzt Leute denken, oha, zweiter Podcast bei Dirk Funk, das ist ja jetzt eventuell gefährlich. Nee, also wo der Fokus liegt, ist natürlich klar. Und was als nächstes ansteht und was fest geplant ist, das können wir nur noch mal teasern, ist der Off-Topic-Podcast von uns beiden. Der wird kommen. Der wird kommen, das können wir garantieren, da machen wir jetzt schon mal ein absolutes Lock hinter. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, beziehungsweise die Frage der Zeit, wann Tegli endlich nicht mehr so viel malochen muss. Und dann wird er kommen und instant sehr, sehr weit vorne bei meinen Vorschlägen ist der Titel Tohuwabohu.
Nein, Mann, wir haben doch schon richtig geilen Titel. Hab ich schon
wieder vergessen, musst du mir gleich erzählen.
Ich weiß ihn noch, ich habe ja irgendwann vor Monaten, als wir das erste Mal so richtig auf die Agenda geholt haben, ein paar Vorschläge gemacht. Ich habe da auf jeden Fall noch irgendwo eine Notiz dazu. Ansonsten kann ich mich nur anschließen. Ich bin rudimentärer Volleyball-Fan, halbwegs unbegabt, aber gerne dabei und habe diesen Podcast schon gehört und es ist sehr, sehr hörenswert. Wie könnte es auch anders sein, wenn sich Dirk Funk, bester Podcaster aller Zeiten, mit sehr, sehr, sehr guten Beachvolleyballern und Volleyballern im allgemeinen Austausch, die sich da mit zusammengefunden haben. Also absolute Hörempfehlung an der Stelle. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, habe ich komplett vergessen. Muss ich jetzt, also hinten raus, irgendwie was ausdenken, ich bin raus. Nee, ich bin raus. Also ich weiß es nicht mehr, aber ja, folgt uns überall, folgt dem Volley-Pod, auch heißt er, glaube ich, auf Instagram irgendwo. Gute Sache, mein Lieber, freut mich, dass du da ein zweites Standbein aufbaust, aber es geht nie was über IGVS, ey. Müsst ihr euch keine Sorgen machen.
Mein Pipi ist hart.
Ciao.